Excuse me.
Yeah, hello.
Can you lead me away?
Okay.
Wer ist Brückenstraße?
You walk right this way and then you take the Straßenbahn to Johannesfriedhof and there's the Brückenstraße. You want to go to the Daisy?
Yeah, I want to the Daisy. There's a festival for radio people.
Cool. And you are making radio people. You are making radio or you're listening?
I am a strong listener.
Ah, okay.
And I come from the conference, the radio
okay.
conference.
I understand.
And I look for upstreaming talents on the radio business.
Uh-huh.
And I've heard of a thing called Eisenbart and Meisendraht, and I want to meet them up.
Eisenbart and Meisendraht?
Yes. You have a very good German pronunciation, just as like you would speak German.
I am German.
You too.
Yeah, yeah.
This is great.
Yeah, this is great. You are auch also.
Yes, yes, yes.
Very good. Maybe I join you to the Daisy.
Yes.
And then we will meet the radio peoples, Eisenbart and Meisendraht. What do you think about this?
Great idea.
Oh, cool.
Can I take a picture of you?
Yeah, thank you.
Tschüss.
Eisenbart und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart. Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
So, herzlichen Glückwunsch und willkommen auch. Hier ist die Sendung Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. An den Kopfhörern und am Mikrofon sitzt Frau Magdalena Meisendraht für Sie und natürlich mein inzwischen wirklich hochgeschätzter Kollege Dr. Hartmut C. Eisenbart. Hallo, Herr Eisenbart.
Ja, schönen guten Tag. Sie haben leider, ich finde es sehr schön, dass Sie mich hochschätzen, aber Sie schätzen mich wohl nicht hoch genug, um meinen zweiten Vornamen richtig zu buchstabieren, denn Kevin schreibt sich mit K.
Das tut mir leid. Ich werde es gleich hier. Ich muss es durchstreichen.
Ja.
Oh. Eine Sonnenblume entsteht hier. Ja, wir haben Natur heute quasi als Überthema und das Hauptthema lautet, Sie haben es ausgesucht, bitte wiederholen Sie es.
Ja, das Thema ist Säugetiere. Das ist ein Thema, das sich anbietet, denn wo wir gehen und wo wir stehen, da sehen wir Säugetiere. Im Grunde, der Mensch ist ja auch ein Säuger. Und über diese Begrifflichkeiten werden wir uns heute den Kopf zerbrechen und wir werden sehr schöne Texte hören über Säugetiere. Die Idee dazu kam mir ja bei unserem letzten Podcast, bei unserer letzten Sendung. Da waren wir danach in einem Etablissement und haben dort zu Abend gegessen. Das war sehr schön, war ein schöner Abend.
Es war lecker, oder? Wir hatten ein
sehr gut war
Tomatensoufflé und ein Hühnerfrikassee.
Ja. Sie hatten das.
Ja, nacheinander. Ich hatte großen Hunger und es war ein beschauliches Restaurant. Ein Italiener kam in den Raum und hat quasi den Raum ausgefüllt, könnte man sagen, ja, mit seinem getrimmten Schnurrbart und seiner Mütze.
Ja, und so, er hat ja tatsächlich den Raum ein bisschen ausgefüllt.
Wir wollen ja nicht, ja, aber ja, etwas, es war, er war füllig und dann war die Stimmung schon gelockert, weil der Italiener so lustig war.
Ja, und mit dem Bauch, wie er fast, unsere Gläser umgeschüttet hat.
Jedenfalls, es war ein Tischdecken bis zum Boden. Also sowas.
Das habe ich auch noch nicht.
Das habe ich noch nicht erlebt. Die haben da echt einen guten Geschmack ich muss sagen, und der Kaffee war lecker. Was ist, jetzt brummt es hier.
Das ist ja
merkwürdig. Haben Sie da etwa einen Vibrationsalarm aktiviert?
Ja, ich glaube, das ist meine mein Management. Ich mache das jetzt einfach aus.
Ich sag mal, ich freue mich wirklich auf diese Sendung mit Ihnen. Ich bin ganz enthusiasmiert, könnte man sagen.
Ja.
Denn Natur, das ist ja mein Thema, könnte man sagen. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang geforscht in dem Gebiet. Mensch und Natur, Clash of the Cultures hieß es damals in meinem Ethnologiestudium. Das war ein sehr erhellendes Thema und ich hoffe, ich kann dann in diesem Zuge auch noch genug beitragen. Entschuldigung, ich habe einen Frosch verschluckt. Sie, das ist aber kein Säugetier, ne?
Ein Frosch ist doch kein Säugetier. Nein, das ist ein Amphibium, ja, das richtig. Weiß ja jeder. Richtig. Jedes kleine Kind weiß das.
Amphibien, das sind die Tiere, die man mit diesen Blockbatterien aufladen muss.
Genau.
Sonst werden die ganz langsam und schwach.
Wo man durch Matsch fahren kann, aber auch durch Wasser.
Genau.
Aber auch auf ganz normalen Straßen.
Also ein Allrounder quasi.
Ein Allrounder, ja. Wenn Sie es so wollen. Ich wollte jedenfalls nochmal sagen, Sie haben diese Tomatensuppe oder Soufflé gegessen. Ich hab mich eher an Säugetiere gehalten. Ich habe einen... Wie heißt das nochmal? Also, Saltimbocca.
Saltimbocca?
Genau, Saitling. Nein, es hat nichts mit Saitling zu tun, sondern Saltimbocca.
Was ja wiederum ein Fisch wäre.
Ein Fisch ist aber kein Säugetier. Richtig. Sonst wäre ich auch nicht auf das tolle Thema gekommen.
Okay,
ich saß da vor meinem Kalbsfleisch und habe mir das so angeguckt und das war natürlich lecker mit Schinken belegt und da habe ich mir gedacht, das sind ja zwei Säugetiere, die sonst eher nichts miteinander zu tun haben, aber es ist niedlich, wie die sich jetzt auf meinem Teller quasi die Hand reichen oder was weiß ich, die Hinterbacke oder irgend so etwas, und ich habe mir gedacht, na, Achtung Hartmut, jetzt geht's aber los, jetzt, das ist ein Thema für Eisenbart und Meißendraht, und deswegen ist das Thema heute einfach Säugetiere.
Ich muss ja auch sagen, ich war erst geschockt von dem Thema, weil ich gedacht habe, das öffnet doch Tür und Tor, da werden wir nie wieder rauskommen aus der Nummer, habe ich mir gedacht. Aber dann habe ich kurz nachgedacht und gedacht, ja, das kann echt was werden mit Ihnen gerade. Und ich möchte Sie jetzt fragen, nachdem wir Startschwierigkeiten haben, aber ich habe mir nochmal Ihre Diskografie durchgelesen und Sie haben ja tatsächlich einige Werke zum Thema auch Literatur auf dem Konto. Haben Sie denn auch schon mal, ist Ihnen denn, welcher Dichter, welcher Literat fällt Ihnen denn zum Thema Säugetiere spontan ein?
Ja, natürlich erstmal Ernst Jandl mit seinem Mops, Ottos Mops, ein dadaistisches, phonetisch höchst interessantes Gedicht, das nur mit dem Vokal O auskommt, ein tolles Säugetiergedicht. Und natürlich, da geben sich die größten unserer Literatur die Klinke in die Hand, wenn es um das Thema Säugetiere geht. Zum Beispiel als zentrales Motiv der Pudel bei Faust zum Beispiel oder der Werwolf bei Christian Morgenstern. Das sind alles Säugetiere, und deswegen habe ich mir gleich gedacht, da finden unsere Autoren sicherlich ein Topos, über das sie schreiben möchten, und es sind wirklich... Wir können uns kaum retten vor Texten, die uns geschickt wurden. Und wir wollen gleich anfangen mit einem Text über Säugetiere, der auch ein bisschen in die Sendung einführen möchte. Und er kommt von Elmar Tannert.
Ich darf wieder auf den Knopf drücken?
Ja.
Um was geht's da heute nochmal?
Um Säugetiere.
Also Tiere, die säugen? Schafe, Pferde, Meerschweinchen?
Ja, ganz genau. Oder Affen, Wale, Delfine.
Aber warum heißen die Säugetiere?
Ja, weil die halt säugen. Hast du auch gerade selber gesagt.
Ja, schon. Aber ich meine, die säugen doch nicht den ganzen Tag. Die machen doch auch noch andere Sachen. Trinken und fressen und so. Oder schlafen. Oder...
Ja, aber das machen sie ja auch nicht den ganzen Tag.
Ja, ich weiß. Aber säugen eben auch nicht.
Darauf kommt es doch überhaupt nicht an. Es geht ja nur darum, dass man sie von den Nichtsäugern unterscheidet.
Aber bei den Säugetieren gibt es doch auch Nicht-Säugetiere.
Hä, wieso soll es bei den Säugetieren Nicht-Säugetiere geben? Bei den Säugetieren gibt es nur Säugetiere, sonst wären ja die Säugetiere keine Säugetiere.
Also sind deiner Ansicht nach zum Beispiel alle Rinder Säugetiere?
Ja, klar.
Die Stiere auch?
Die Stiere auch.
Wie soll denn ein Stier säugen? Das können doch bloß Kühe.
Ja, mein Gott, es ist doch wohl klar, dass nur die Säugetierweibchen säugen.
Und warum sind dann die Männchen trotzdem Säugetiere?
Ja, weil die gesäugt werden.
Dann müssten sie ja eigentlich Gesäugtwerttiere heißen.
Ja, das geht nicht, weil die Weibchen werden ja auch gesäugt.
Dann müssen eben alle Säugetiere Gesäugtwerttiere heißen.
Das klingt sowas von dämlich, Gesäugtwerttiere.
Kann schon sein, aber es ist korrekt. Wer Säugetiere sagt, meint nämlich in Wahrheit Säugetierinnen und schließt damit alle Männchen aus.
Ja, dann sagen wir eben Saugetiere, weil saugen tun ja alle Tiere, die gesäugt werden.
Dann ist aber der Mensch nicht dabei. Der saugt doch auch und wird gesäugt.
Ja, okay, ich verstehe. Du willst es nicht anders. Ich verbiete hiermit ab sofort die Verwendung des Begriffs Säugetiere und befehle, dass alle Tiere, die Muttermilch bekommen, sowie alle Menschen ab sofort Gesäugtwerdende heißen. Und jetzt... Schluss mit der Diskussion.
Ja, aber die werden doch nicht ihr Leben lang den ganzen Tag nur gesäugt. Mit denen werden doch auch noch ganz viele andere Dinge gemacht. Die werden zum Beispiel,
Vollgelabert werden die von Idioten wie dir.
Vollgelabert? Womit?
Ja, natürlich mit Lab.
Lab?
Weiß nicht, was Lab ist. Das ist das Zeug, was im Käse drin ist. Also aus Milch, von gesäugt werdenden.
Und das heißt, wenn man zu viel labert.
Ja, wenn du zu viel laberst, dann entsteht genau der Käse, den ich mir schon die ganze Zeit anhören muss.
Ja, sehr schön.
Ja.
Der Mann hat so ein Handwerk.
Ja. Das waren jetzt ja, das war ein Mann und eine Frau, die sich über das Thema Säugetiere unterhalten haben. Und letztendlich sind sie bei dem Thema Säugen hängen geblieben und haben überlegt, was da dabei herauskommt. Und ich finde, es wurde sehr humoristisch gelöst, das Thema.
Die Milch als Thema ist ja auch durchaus verbreitet.
Ja.
Für mich öffnet das Ganze einen Assoziationsraum. Da geht es dann um Muttermilch, da geht es um Mutterwärme, um Plazenta-Leuchten, um um das Aufziehen im Bauch.
Ich hab jetzt kurz gedacht, Sie reden vom Planetarium, also das gibt's ja nicht, Plazentarium gibt's ja,
nein, das
gibt's
aber ja nicht, Sie, ne? Aber Sie merken, wenn Sie in einem Planetarium sind, ja. Da ist ja oft so eine Kuppel,
ja.
Auf die dann so Sterne projiziert werden.
Ja.
Ich weiß nicht, waren Sie schon mal?
Ja.
Ja.
Ich habe ja mein eigenes Planetarium einmal gebaut.
Wo?
Bei mir im Garten, in der Laube. Hier sagt man Schupfen dazu. Da habe ich die Decke habe ich abgetragen von diesem Schupfen und habe da einen Liegestuhl hineingestellt. Und in der Nacht konnte man die Sterne angucken. Das war
das ist ja romantisch. Sind Sie ein kleiner Romantiker gar?
Ja, naja, es ging mir eher so darum, etwas zu bauen, wo man auch mal hingucken kann.
Okay, naja, ich wollte jedenfalls erzählen, wir befinden uns in einem Planetarium.
Ja.
Die Sterne werden an die Wand geworfen und mein spiritueller Verbindung zu dem Thema Säugetiere entsteht in dem Moment, wo ich mir vorstelle, wenn ich in einem Planetarium sitze, ich bin jetzt ein Kind im Bauche der Mutter, also eine große Kuppel, eine Wölbung mit Projektionen. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Mutter jetzt, das machen Mütter ja gerne, sie legen die Hand auf ihren Bauch. Das ist ja so ein Säugetier-Move, könnte man
sagen. Das mache ich auch sehr gerne. Also vielleicht spricht es dafür, dass ich auch ein Säugetier bin.
Und wenn das Kind jetzt innen sitzt, im Mutterbauch und gegen die Mutterbauchwand, gegen die Plazentadecke guckt, dann wird es ja einen Abdruck, einen Schattenriss der Hand sehen.
Ja.
So ähnlich wie in einem Planetarium, weil für das Kind ist ja der Bauch das ganze Universum. Und so kommen wir vom Makrokosmos in den Mikrokosmos hinüber und alles macht wieder Sinn, oder? So ein bisschen wie so ein wie in einer Höhle mit Schatten, so ein bisschen, oder nicht?
Ich würde sehr gerne drauf eingehen, aber ich sehe gerade, es ist gerade Fußball im Fernsehen. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen über Fußball reden?
Ach, das würde ich jetzt gerne ausklammern, das Thema. Ich hatte Ihnen eigentlich vorhin schon, hatte ich Ihnen ja gesagt in der Redaktionssitzung, ich würde dieses leidige Thema Fußball gerne von vornherein kategorisch ausschließen. Es ist doch ein sehr männerdominierter Sport und ich habe da wenig zu finden.
Es ist nun mal die Weltmeisterschaft der Fußballherren.
Der
Herren.
Okay, der Herren.
Genau, und deswegen natürlich sind da hauptsächlich Männer auf dem Platz.
Ja, aber ich will das nicht sehen. Wer spielt denn überhaupt gerade?
Das ist eine gute Frage, aber letztendlich auch irrelevant, weil Fußball ist einfach, wenn Fußball ist, da ist ein großes Fest. Ich hätte gerne das Thema jetzt in Fußball geändert, aber leider hätten dann sämtliche Texte nicht mehr gepasst. Deswegen müssen wir jetzt doch mit diesem Thema Säugetiere arbeiten. Das ist, damit kommen wir jetzt nicht mehr drum rum.
Ja, Säugetiere sind all around the globe unterwegs, haben aber eine ganz schlechte Lobby, habe ich gehört. Also wenn ein Gesetz umgesetzt wird, dann kauft sich da zum Beispiel ein Insektenlobbyist alle Gesetze ein.
Ja.
Und da muss man schon sagen, wir müssen auch mal jetzt hart journalistisch auf die Endprodukte der Ausscheidung hauen und sagen, das geht so nicht, wir brauchen ein stärkeres Säugetierlobby.
Ja, das stimmt.
Finden Sie nicht auch? Also die sind unterdrückt. Die werden ja auch zum Teil,
auf jeden Fall,
werden die ja auch in zusammen
gegessen.
Barbarische Akte werden da und sie werden auf kleinem Raum
gestreichelt auch.
Im Streichelzoo darf man nicht vergessen. Stellen Sie sich mal vor, man würde Bienen im Streichelzoo halten. Das wäre unvorstellbar.
Das stimmt. Also man kann natürlich mit der Hand schon in das Volk hineinlangen.
Ja.
Aber dann darf man sich nicht wundern, wenn man dafür einen saftigen Stachel kassiert.
Oder auch zwei.
Zwei.
Ja. Oder vielleicht auch drei.
Kann sein.
Manchmal auch vier.
Ja.
Oder fünf?
Fünf vielleicht.
Manchmal sechs. Oder sieben.
Also.
Manchmal sind es auch acht.
Der nächste Text ist von
oder neun.
Arabella Block. Und sie hat.
Ich kann mir auch vorstellen,
Hund,
dass man zehn Stacheln
bedichtet.
Oder elf.
Der Hund ist ein schwarzer Hund. Er ist ein Labrador. Und
zwölf
jetzt
sind schon
kommt
zu viel,
das
ich.
Labrador-Sonett.
Labrador-Sonett. Man muss den schwarzen Hund auch lieben, wenn er stinkt. Wenn er sich wälzt in Mist und Kot und einer toten Ratte, die sommertags ein Trecker überfahren hatte. Lieb ihn, wenn er geduscht, tropfnass aufs Sofa springt. Man muss den schweren Hund auch lieben, wenn er harrt. Wenn Staubsauger und Waschmaschine dran verrecken. Wenn alle Wohntextilien voll schwarzer Härchen stecken, muss man ihn lieben, denn man ist ums Haar verpaart. Man darf dafür in schwarze Mandelaugen schmachten, auch wenn nicht schmachtet, wer sich früh um sechs erhebt und mit dem Tier brisiert dem Wald zustrebt. Man darf die sturste, unbeirrte Treue pachten, die stundenlang vor deiner zugesperrten Tür ausharrt und liebt, wo du dich hast. Sogar dafür.
So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt auf den Text. Das war interessant.
Kann mir vorstellen, dass Sie da mit diesen Enchantements wieder nicht mitgekommen sind, weil Sie ständig
Enchantements?
Ja, genau. Die Zeilensprünge, das ist mal wieder viel zu kompliziert gewesen.
Das ist doch wieder so neumodisches Zeug.
Das ist nicht so nicht wahr.
Ich habe das Gefühl, wir rasen hier durch. Wir müssen uns ein bisschen thematisch fassen. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz einen kleinen Aufruf an unsere werte Hörerschaft. Wir haben ja auch einen Infoauftrag.
Ja.
Liebe Halter, ich meine, das Tier und der Mensch haben ja eine jahrelange Symbiose.
Ja.
Könnte man sagen. Menschen halten sich Tiere in den eigenen vier Wänden. Da kommt es dann zu Szenen, wo der Hund sagt, lass mich in Ruhe, ich brauche mein Bier jetzt, zum Beispiel. Oder da gibt es natürlich Streitereien und man ist natürlich nicht immer ganz grün mit den Tieren. Haben Sie ein Tier?
Nein, vielleicht als ich ein kleiner Bub war, da habe ich gerne mal einen kranken Vogel mit heimgenommen. Den hat mein Vater dann aber sofort, zur Toilette oder so runtergespült. Und seitdem habe ich keine Tiere mehr. Nein.
Es gibt Menschen, die haben Tiere.
Ja.
Manche haben
ja.
Spatzen.
Ja.
Manche haben Orgelquallen. Manche haben Geckos oder Indivien. Ja, die Liste der Tiere, die man sich einpferchen kann bei sich zu Hause, ist lang. Und da ich auch.
Ein Pferdchen.
Ein Pferdchen? Warum nicht mal ein Pferdchen?
Ein Pferdchen kann.
Oder ein. Ja, so Sagengestalten. Auch Zyklopen zum Beispiel. Geben manchmal. Jetzt brauchen Sie sich gar nicht hier so. Er hatte gerade Luft durch seine Lüstern geblasen wie ein Pferd. Und ich glaube, das sollte ein Zeichen der Verachtung sein. Ich bin ja ein tierlieber Mensch. Ich mag die Tiere sehr gerne. Und deswegen habe ich einen Aufruf. Bitte, bitte, liebe Hörer. Besonders im Sommer muss man wirklich darauf aufpassen, dass die Tiere genug trinken. Weil, Sie wissen es selber, Menschen können verdursten und genauso können Tiere verdursten. Und die trocknen dann aus, werden zu so einem ledrigen Haufen Haut. Und es ist ganz unschön.
Was ist denn das jetzt für ein Thema?
Es ist wichtig, Herr Eisenbart. Ich muss, es ist Sommer, es ist heiß. Der Halter des Geckos fährt von mir aus nach Malle in den Urlaub und lässt den armen Gecko nichts zu trinken da.
Wohin?
Nach Malle. Mallorca. Ich habe heute einen kleinen. Mein Logopäde arbeitet dran. Aber jedenfalls lässt den Gecko zu Hause liegen. Der Gecko braucht Licht natürlich, weil er Photosynthese betreiben will. Braucht er Licht, wird angeschienen und am Ende ist er ein vertrocknetes Etwas und das arme Tier stirbt elendiglich, weil es kein.
Das Tier muss so selber wissen, wann es durstig wird. Das ist jetzt wieder so eine Meldung.
Nein,
das haben Sie sich in
nein,
Ihrem.
Nein, das habe ich mir nicht. RP Online schreibt auch, besonders im Sommer müssen Haustiere genug trinken. Hater können einiges beachten, damit Hunde und Katzen das Wasser nicht verschmähen.
Aber das ist ja nur in Rheinland-Pfalz.
Man muss die Tiere animieren.
Wir sind hier immer noch in Bayern.
Man kann es zum Beispiel in ein Spiel einbauen. Man sagt, jetzt ein Hund als Beispiel heißt Schnuffi. Schnuffi, wir spielen jetzt mal trinken. Dann sagt der Hund, au ja, fein, ich habe große Lust zu spielen. Und dann nimmt man den Hund, packt ihn an der Schnauze, nimmt ein Glas zum Beispiel Beck's Green Lemon und kippt es ihm in den Rachen hinein. Und dann hat er erstmal genug für die nächsten zwei Wochen. Die haben ja so lange Ohren, die Hunde zum Teil. In den speichern die das Wasser und können dann sehr lange überleben. Aber wenn es dann zu Ende ist, dann. Sie sind heute nicht ganz bei der Sache. Ich sehe schon, Sie drehen sich, Sie wenden sich ab. Sie können. Sie, als ob
ich Sie bekomme Kopfschmerzen von dem, was Sie mir erzählen. Ich werde doch jetzt nicht auf jeden dahergelaufenen Straßenköter Getränke anbieten. Ich laufe doch hier nicht mit dem Kühlschrank herum oder mit einem Kasten, Getränkekasten?
Ja. Ja, was denken
mit
Sie
Sachen
denn?
Drin?
Ja.
Mit Getränken?
Mit Getränken.
Und biete das irgendwelchen Hunden an?
Ja, aber die
das mache ich ja
Hunde.
Nicht mal. Also im Traum mache ich das nicht.
Ja, aber die Hunde brauchen das, sonst verenden die auf der Straße.
Ja, die verenden, wenn Sie die mal wieder hier im Auto lassen oder sowas.
Da auch.
Da verdursten
da
die.
Da habe ich auch schon Dinge gesehen.
Das kann ich wohl verstehen. Das macht man auch nicht. Also einen Hund nimmt man nicht ins Auto. Genau wie man. Na, also.
Aber es.
Nein.
Sicher?
Man nimmt keine Autos, keine Hunde mit ins Auto. Ein Hund ist für ein Auto nicht gemacht.
Ach so.
Das ist die kinetischen Kräfte, die da auf den Hund einwirken. Das ist er nicht gewohnt von seiner Evolution her. Der Hund rennt ja maximal, 20 km/h und sie düsen da mit ihrem mit ihrem Smart oder sowas, düsen sie da mit 180 Sachen durch die Innenstadt und der Hund, da würde ich auch Durst bekommen.
Ich lese ja gerade, hier steht noch, besser als Backscreen Lemon ist dreckiges Regenwasser, abgestandene Flüssigkeit oder sogar salzarme Brühe um fürs Tier. Steht hier. Habe ich mich auch. Man lernt ja auch nie aus. Gut, dass wir diesen Artikel hier vorliegen haben.
Ja, aber Sie wissen schon, um jetzt mal auf ein Thema zu kommen, was die letzten Tage sehr, sehr massiv diskutiert wurde. Sie wissen schon, dass Sie das nicht einfach vorlesen dürfen. Das ist.
Ach so.
Das, wir.
Ich habe es ja auch nur.
Wir sind ja Zweitverwerter sozusagen.
Ach so.
Und das ist dann.
Auch wenn man die Quelle nennt.
Ach, das, da habe ich mich noch nicht.
Darf ich E-Mails eigentlich
also vorlesen, ja.
Darf ich E-Mails öffentlich vorlesen aus unserem Newsletter? Wäre das erlaubt?
Ich weiß noch nicht mal, ob wir einen Newsletter haben, aber wenn Sie den geschrieben haben, dann warum?
Ich schreibe ab und zu einen. Ich dachte, wenn ich schreibe, hallo, liebe Zuhörer.
Wieso bekomme ich den nicht?
Ja, ich schreibe den, da ist eine Adresszeile und da schreibe ich immer an alle.
Ja.
Also haben Sie den nicht bekommen? Der müsste eigentlich bei Ihnen angekommen sein.
Nein.
Ja, das ist ja eine Frechheit.
An alle.
An alle schreibe ich. Oben. Ja. Empfänger, alle schreibe ich rein.
Und Absender?
Absender, ich. Das ist doch eigentlich einwandfrei gemacht. Ich verstehe auch nicht, warum sich die Leute über diese Datenschutzgrundverordnung, da ist es bestimmt das Thema, worauf Sie wieder hinleiten wollten, warum sich die Menschen so aufregen darüber. Ich meine, es geht ja nur darum, dass da ein bisschen Sicherheit zurückkehrt in unsere, in diese Welt, die so, diese Welt, die zusammenbrechen scheint, dieses Internet.
Ja, aber ich, also dazu kann ich jetzt überhaupt gar nichts sagen, weil ich habe dieses Internet nicht.
Aber Sie haben doch auch, Sie sind ja auch befangen, nicht, ja. Sie werden ja auch betroffen von diesem Datenschutzgrundverordnungsding. Und es geht ja darum, dass man die E-Mail-Adressen von möglichen Absendern nicht einfach kopiert und einfügt und wieder weitergibt und dass man dann am Ende nicht dabei rauskommt. Und deswegen muss man auch immer den ganzen Datenschutzklimbimner abarbeiten, damit man, wenn man Cookies sammelt, damit die Cookies nicht wieder zurückkommen. Und personenbezogene Daten bestimmt und personenunbezogene Daten sammelt, dass man dann nicht wieder darauf kommt, dass am Ende wieder der Endnutzer der Gelackmeierte ist. Das ist doch, darum geht's doch.
Ich würde jetzt gerne über die WM sprechen. Können wir kurz über Fußball sprechen?
Herr Meisendraht.
Ich würde wirklich Eisenbart, danke, aber es ist gerade Fußball-Weltmeisterschaft der Herren.
Ja.
Und das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Sie sehen, ich bin auch angemessen gekleidet.
Stimmt, Sie haben sich so ein Stirnband, so ein zweifarbiges in, was ist das? Schwarz-Rot-Gold? Sind Sie Deutschland-Fan?
Ja, ist es ein Problem für Sie?
Für mich nicht, aber also, für Sie vielleicht.
Also das ist also, die Weltmeisterschaft der Herren. Ich habe mir auch, Moment, wenn ich mal meinen Kordsakko aufmache, dann sieht man, ich habe auch ein Trikot an von der Mannschaft der Herzen. Es geht um Island. Das ist vielleicht eine Mannschaft. Du, lieber Gott, da hat sich mir das Herz aufgetan vor 4 Jahren, als diese wackeren,
Weltmeister geworden,
ja,
ne? Vor 4 Jahren.
Genau. Die wackeren Gesellen kommen mit dem Pokal nach Hause, nach Island und ganz Island, also jeder Isländer, jede Isländerin stehen am Flughafen und machen dieses, da werde ich gleich wieder, Wenn ich daran denke, an dieses Video, das ist ja monatelang durchs Fernsehen gegeistert, das sind diese ganzen Hooligans, also diese Fußballfreunde und stehen am Flughafen und sagen so, huh, und das steckt richtig an. Und deswegen, Island, ich habe das Stirnband, habe ich in Deutschlandfarben, damit ich auf der Straße nicht verprügelt werde, aber eigentlich bin ich Fan der Isländer und ich wünsche ihnen, dass sie zum zweiten Mal in Folge die haben das letzte Mal doch gar nicht gewonnen. Was erzählen Sie mir denn da eigentlich?
Haben Sie jetzt genug geredet über Fußball? Ja, Sie haben genug geredet. Unser Thema ist Säugetiere. Das war jetzt das letzte Mal. Das waren jetzt Ihre 5 Minuten Fußball in dieser Sendung. Jetzt will ich nie wieder etwas hören von diesem komischen Sport, dieser misogyne Sport, der alle anderen ausschließt, außer die Fußball mögen. Das finde ich nicht gut. Wir haben Texte dabei. Sie haben Texte dabei. Erzählen Sie uns, wer hat den nächsten Text geschrieben und dann geht's los.
Der nächste Text ist von Caroline Wabra und es geht um Säugetiere.
3:30 Uhr morgens. Ein angetrunkener Gin Tonic steht vor mir. Lippenstiftränder am Glas. Ich zünde mir eine Zigarette an, denn um die Uhrzeit darf man endlich auch in Bayern illegal innen rauchen. Der bärige Kneipenbesitzer zwinkert uns verschwörerisch zu, als er den gläsernen Aschenbecher auf den Tisch stellt. Fast so, als hätte er uns soeben den Kuchen mit der so bitter benötigten Pfeile durch die Gefängnisluke geschoben. Rauchen? Einmal durchatmen für das, was jetzt kommt.
Du magst sie also?
5 Augenpaare glitzern mich feindselig an.
Du magst sie also wirklich?
Ja, druck sich herum. Ein bisschen. Die angsterfüllten Augen meiner Freunde weiten sich. Eine angespannte Stimmung legt sich über den Tisch. Kevin räuspert sich.
Weißt du eigentlich, was du da sagst, Cora?
Ich denke schon, ehrlich gesagt, presse ich überrumpelt heraus.
Hast du denn nicht diese scheußlichen Videos gesehen? Die Artikel gelesen, die Warnungen gehört?
Seine Stimme wird lauter, seine Gestik immer wilder, immer fahriger.
Weißt du denn gar nichts von deren Konsum, dem ständigen Mobbing, den Belästigungen, den Morden?
In meinem Hals bildet sich langsam ein fester, harter Klumpen.
Cora, in was für einer Welt lebst du eigentlich?
Moritz blickt mich wütend an. Seine Hand am Tisch verkrampft sich zur Faust. Ich weiß nicht mehr weiter. Meine zarte Sympathie prallt auf blanke Wut. Ich finde die aber süß, stottere ich. Ich mag Delfine einfach. Es ist leise im Raum. Ganz leise. Die Gespräche am Nachbartisch stocken und verlaufen sanft ins Leere. Einen kurzen Moment fühlt es sich ganz friedlich an. Dann zerfällt die Stimme.
Delfine sind Ausgeburten der Hölle,
höre ich Lisa aufschreien.
Der Markus Söder der Weltmeere,
ruft Justus.
Kugelfischmörder.
Ozeanfaschisten.
Dauergrinsendes Hedonistenpack.
Die Beschimpfungen reißen nicht ab, ergießen sich auf mich wie ein nasser, glitschiger Schwarm Sardinen. Ich halte mir die Ohren zu, versuche alles auszublenden. Erfolglos. Die Gesichter meiner Freunde verzerren sich zu wütenden Fratzen. Aufgebracht springt Philipp auf. Er stößt mit einer harten Armbewegung ein Glas um. Die abgestandene weizenfarbene Flüssigkeit schwappt über den Tisch, kommt als kleine Welle immer näher, bis sie langsam in das Holz des Tisches sickert.
Der Dolphin muss weg! Der Dolphin muss weg!
Skandiert es jetzt laut aus der Richtung der Bar. Das Gesicht des eben noch so freundlich dreinblickenden Wirts leuchtet rot. Wie die Korallen, die meine Oma immer um ihren faltigen Hals trug.
Keine Delfinliebhaber in meine Kneipe,
plärrt er mir ins Gesicht.
Raus mit dir, du Meerespack.
Aber das sind doch auch nur Säugetiere, stammle ich unter Tränen. Er packt mich an den Schultern, schüttelt mich. Eine starke Faust kracht in die linke Hälfte meines Gesichtes. Ein harter, brennender Schmerz, der meinen Kiefer verzerrt. Ich falle zu Boden. Aus den Augenwinkeln sehe ich noch die Thunfischdosen aus der Küche fliegen, dann wird alles blau. Man ruft nur Flipper, Flipper.
Äh,
Da hustet doch jemand.
Da hustet schon wieder jemand. Ein Text war das.
Ja, das war ein Text über die Gefahr.
Sie haben ja wirklich...
Die von Delfinen ausgeht.
Ja, Delfine sind ja auch Säugetiere. Die meisten Menschen denken ja, dass es Fische sind.
Ja, die meisten denken, dass es Fische sind und dass man in Mallorca auch nicht Urlaub machen kann mit Niveau, sondern dass Mallorca bevölkert wird von nur so biertrinkenden Blödmännern und...
Der ist doch auch so, oder?
Nein, man kann auf... Mallorca, wenn man die richtigen Ecken kennt, kann man sehr, sehr gut Urlaub machen. Da findet man allerhand ganz ursprüngliche Bergdörfer, wo die komplette Zivilisation besteht aus einem alten Hirten mit einem Kropf vielleicht oder einem Buckel und einer Hornhautverkrümmung und einer Ziege zum Beispiel. Oder zwei Ziegen, weil...
Aber der ist dann schon betrunken und singt, oder?
Ja, also das ist immer ein Aufschauen und dann kommt man da vorbei mit seinem Fahrrad und dann...
Man kann Fahrrad fahren auf
Mallorca? Ja.
Das glaube ich jetzt
aber nicht. Doch, das ist sehr, sehr schön. Da kann man ganz, ganz tolle Routen fahren und der singt dann und winkt und die Ziegen freuen sich auch, dass man sie besucht und ein leckeres Glas Milch von ihnen entgegennimmt. Die haben da dann gleich so ganz viele Gläser stehen und dann kann man sich eines nehmen und der Hirte, der lacht mit seinem zahnlosen Mund und man versteht ja, also
Sie die verstehen
meisten,
ja Spanisch.
Meisten verstehen kein Spanisch.
Aber Sie?
Ich verstehe das natürlich, ja. Obwohl das ist ein Dialekt. Da ist auch mein Unispanisch ein bisschen eingerostet, habe ich gemerkt, das letzte Mal, als ich dort war. Aber das ist sehr, sehr schön und auch die Symbiose zwischen Mensch und Ziege, die ja schon Jahrtausende alt ist, die wird da immer noch gelebt und das ist sehr, sehr schön, wenn man da zuschauen darf.
Also ich bin, ich will es immer noch nicht glauben, aber ich bin Ihren Geschichten gerne gefolgt in ein Land vor unserer Zeit.
Ja, das freut mich.
Wo es noch keine Säugetiere gab.
Ja.
Da war das auch schon so, oder?
Ich nehme es an, ja.
Wie lange gibt es eigentlich Säugetiere schon? Haben Sie sich damit irgendwie schon mal...
Ach, das kann ich jetzt leider nicht beziffern. Ich weiß nur, dass die Säugetiere zu Beginn sehr, sehr klein waren, denn sie haben sich erst entwickeln müssen aus Biomasse und Plasma. Und dann waren die noch ganz klein und sind dann gewachsen und dann kamen die Giraffen und das Riesenfaultier, der Brontosaurus. Das ist, das geht alles Hand in Hand und das entwickelt sich alles von selber. Und jetzt sind wir da, wo es auch den Menschen gibt. Den Menschen gab es früher ja noch nicht, aber Säugetiere gibt es. Ja, gibt es schon lange.
Zum Thema Wissenschaft und, also wir sind ja heute sehr wissenschaftlich unterwegs.
Ja.
Also normalerweise, Sie wissen es, meine liebe Zuhörerinnen und auch liebe Zuhörer, wir sind normalerweise eine Kultursendung,
ja.
Heute aber zum Thema Säugetiere und da geht es natürlich schnell mal ins Wissenschaftliche rein. Ich habe einen wissenschaftlichen Artikel mitgebracht für Sie zum Thema Säugetiere.
Aber passen Sie auf die VG-Worte auf.
Mache ich. Ich nenne jetzt Quellen. Quelle ist sciencealert.com. Erschienen im SIP, es ist eine hoch angesehene Wissenschaftszeitschrift im Internet drin. Ausgabe vom 7. April 2018, geschrieben von Jacinta Bowler. Und ich habe es für Sie on the fly, werde ich Sie quasi versorgen mit der deutschen Version, denn es ist ursprünglich ein englischer Artikel.
Ach, Sie sind ja simultan.
Ja, ich habe ja auch im Verkehrsfunk lange gearbeitet in England und daher kenne ich mich einigermaßen mit der Sprache aus. Ich hoffe, vielleicht ist sie etwas verrostet, wie Ihr Spanisch.
Ja, gut.
Also, naja, jedenfalls, ach, es ist eine schöne Sendung heute mit Ihnen.
Ach, ja, es ist
ich freue mich sehr. Schön, ich ja. freue mich, dass
ist
wir...
Ein, ja, ist ein Thema, das, da kommt man auch nicht... Also es gibt noch andere Themen, die mir auf der Zunge brennen, ja. auf den Herzen
liegen.
Vom ja. Herzen fallen.
Ja.
Der zum Beispiel ja. Fußball, das wäre was, da ja. würde ich gerne drüber.
Ja, nein. So, ich lese jetzt diesen Artikel vor. Ein internationales Team von Wissenschaftlern sequenzierte 2016 ein Proteinkristall im Mitteldarm von Kakerlaken. Der Grund? Absatz. Es ist mehr als viermal so nahrhaft wie Kuhmilch und die Forscher glauben, dass es der Schlüssel zur Ernährung unserer wachsenden Bevölkerung in der Zukunft sein könnte. Obwohl die meisten Kakerlaken tatsächlich keine Milch produzieren, hat sich gezeigt, dass Diploptera punctatae, die einzige bekannte Kakerlake, die lebende Jungen zur Welt bringt, eine Art Milch auspumpt, die Proteinkristalle enthält, um ihre Babys zu ernähren. Die Tatsache, dass ein Insekt Milch produziert, ist ziemlich faszinierend. Aber was die Forscher faszinierte, ist die Tatsache, dass ein einziger dieser Proteinkristalle mehr als dreimal so viel Energie enthält wie eine äquivalente Menge Büffelmilch. Das Melken einer Kakerlake ist nicht die praktikabelste Option. Daher entschied ein internationales Team von Wissenschaftlern, die von Forschern des Instituts für Stammzellenbiologie und regenerative Medizin in Indien geleitet wurde, die für die Herstellung der Milchproteinkristalle verantwortlichen Gene zu sequenzieren und replizierte sie wie irgendwie im Labor. Die Milch ist nicht nur eine dichte Quelle von Kalorien und Nährstoffe, sie ist auch zeitfrei. Es ist zeitfrei gegebenes Essen, sagt Subramanian Ramsway, der das Projekt leitet. Wenn du kalorienreiches Essen brauchst, dann ist das Zeit und Essen, das komplett ist. Das ist es. Sie sind sehr stabil. Sie können eine fantastische Ergänzung für Proteine sein, sagte Ramsway. Jetzt haben die Forscher die Sequenz. Sie hoffen, dass die Hefe den Kristall in viel größerer Menge produziert, was sie etwas effizienter und weniger eklatant macht, als Kristalle aus den Kadavern der Schabe zu extrahieren. Wer braucht Grünkohl und Quinoa, wenn sie Kakerlakenmilchpräparate haben? Ja, wir sind auch nicht zu 100%ig überzeugt, aber es hilft, die Nahrungsmittelknappheit zu mindern. Müssen wir mit dieser Generation umgehen? Wir werden es nehmen. Haben Sie das einigermaßen umrissen, diesen wissenschaftlichen Text?
Ja, das ist hochinteressant.
Ja, also Kakerlaken sind tatsächlich Säugetiere.
Kakerlakenmilch, also das ist schon hochinteressant.
Ja,
also
oder?
Ich frage mich, welche Möglichkeiten das uns gibt. Werden wir bald vielleicht Joghurt oder Pudding vielleicht kaufen können?
Bestimmt werden wir bald Joghurt und Pudding kaufen können. Könnt ihr mir vorstellen,
von
Joghurt ja. ist ja, habe ich zum Teil sogar schon gekauft, aber Sie haben recht, ab und zu würde ich mir auch wünschen, dass man Pudding kaufen kann.
Sie verstehen mich miss.
Meinen Sie?
Ich rede von Kakerlaken, Joghurt und,
ach so.
Und Pudding.
Aber das ist doch abwegig. Wie kommen Sie jetzt auf einmal auf Kakerlaken naja,
von,
die Milch
von,
geben?
Von diesem Protein oder so ein, zwei Tropfen in den Kaffee. Oder ein leckeres Müsli anrühren mit Kakerlakenmilch vielleicht.
Man sagt ja auch,
dann braucht man weniger Milch vielleicht.
Ich denke auch immer, dass es vielleicht Mäusemilch auch tun würde manchmal. Weil ich denke mal, diese Kühe sind ja sehr groß, das wissen Sie. Und die zu halten und für die ganze Welt quasi Milch zu produzieren, ist ja auch ein reines Platzproblem. Ich meine, wir in unseren, zum Beispiel jetzt in Deutschland, wir haben ja ein großes Problem mit Platz eigentlich. Wir stehen ja schon fast uns auf den Füßen und Mein Vater hat es immer gesagt, mit dem Mäusemelken irgendwas. Da war immer was in der Luft und vielleicht war der einfach ein Pionier und hat sich überlegt, wie man die Platzknappheit los wird, indem man einfach eine Mäusefarm macht.
Also ich von Mäusen weiß ich jetzt nichts, ja. aber ich habe mal gelesen, dass es einen Markt gibt für Mopsmilch.
Mopsmilch?
Ja.
Mopsmilch?
Mopsmilch.
Na, aber.
Ja,
schmeckt das denn auch lecker?
Das weiß ich nicht. Ich habe das noch nicht bestellt. Es ist sehr, sehr teuer, sehr kostspielig, einen Mops zu melken. Aber das ist ein Ding anscheinend.
Ein Ding.
Ja.
Ja, wollen wir noch einen Text hören vielleicht?
Ja.
Haben Sie Lust? Haben Sie Lust auf einen Text?
Ich hätte große Lust auf einen Text von Theobald Fuchs. Das ist ja übrigens auch ein Säugetier, ein Fuchs. Und ja. deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass von dem Herrn Fuchs ein Text gekommen ist. Er ist übrigens auch Akademiker wie wir beide.
Also, ach so.
Da, ist ein Dr. Fuchs.
Dr. Fuchs?
Dr. Fuchs, ja. Da, also ein Fuchs mit einem.
Das steht dem Fuchs
mit einem Titel. Ja, das ist sehr.
Darf ich kurz noch kurz eine? Ja. Ich bin letztens des Nächtens quasi. Man traut sich ja fast nicht mehr alleine raus, aber ich habe mich getraut. Ich habe quasi Abenteuersafari gemacht in meiner Heimatstadt. Und ich bin nicht mehr so gut zu Fuß. Ich habe etwas länger gebraucht und manchmal, also wenn ich schnell laufe, dann sieht man mich vorankommen. Wenn ich aber langsam laufe, dann wissen viele gar nicht, dass ich laufe, weil ich einfach mehr oder weniger stehe. Und anscheinend auch die Tierwelt. Ich habe da, da bog ein Fuchs ab. Ein echter Fuchs. Können Sie sich das vorstellen?
In Ihrer Heimatstadt?
In meiner Heimatstadt. Ein Fuchs.
In Torfmoorhölle.
In Torfmoorhölle.
Nein.
Nein, also nein, nicht in Torf. Ich bin ja inzwischen umgezogen.
Ach so.
Nach Worms.
Mhm.
Aber auch nur eine Zeitlösung. Das ist nicht von langer Dauer. Jedenfalls in Worms, wo man ja erst denkt, es ist mehr so ein Kopffüßler-Territorium, kam ein Fuchs, guckte sich um und hat gesagt, sie hat mich gesehen. Und er blieb stehen wie angestarrt. Ich konnte ihn quasi, er war im Schockzustand. Füchse haben ja das Verhalten, dass sie in Schockstarre verfallen, wenn sie angegriffen werden. Der Fuchs dachte, ich greife ihn an. Er starrte zu einer Salzsäule. Und ich konnte in meiner Wahnsinnsgeschwindigkeit hinrennen.
Eine Salzeule?
Eine Salzeule. Und ihn hochheben und mitnehmen. Und seitdem steht er bei mir über dem Kamin. Ich versuche ihn zurzeit aufzutauen.
Oh, das ist ja toll.
Jedenfalls, das war zum Fuchs. Und ich glaube, wenn dieser Fuchs einen Doktortitel hätte, dann hätte ich echt Respekt vor ihm. Aber so ist es mehr so ein armer Schlucker, den ich da Notstand gewähre.
Sie wissen schon, dass solche Tiere, vor allem Wildtiere, wirklich massive Populationen von jetzt ist es mir direkt entfallen. Gefleuch und Gekräuch. Von Parasiten in sich tragen. Ich möchte nur auf den Fuchsbandwurm hinweisen, der sehr aggressiv ist, wenn der auf sie überspringt. Das nennt sich dann Zoonose, wenn sie quasi eine Krankheit. Zoonose. Wenn sie von einem Tier eine Krankheit bekommen. Myxomatose zum Beispiel bei den Schafen, aber Myxomatose, eine sehr, sehr unangenehme Nervenkrankheit. Und zum Beispiel, wenn Sie mit dem Fuchs jetzt, was Sie mit dem machen, wenn Sie den füttern
oder schlafen,
in die Badewanne mitnehmen oder sonst was, und dann kommt der Fuchsbandwurm, der setzt sich in Ihrem Körper fest und den Platz, den er sucht, ist normalerweise das Gehirn. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Spaß. Der Fuchs ist doch viel zu groß für meinen Enddarm. Nein, ich meine den Bandwurm. Der setzt sich dann in Ihren Kopf. Genau.
In Worms,
ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
So, und jetzt hören wir aber einen Text von einem, der auch Fuchs heißt. Aber ja, es ist genau. Kein Fuchs, oder?
Es ist Theobald Fuchs, Dr. Theobald Fuchs, ein Kernphysiker, der sich mit dem Phänomen des Walezählens auseinandergesetzt hat. Es geht um Wale.
Wale zählen. Wie jede gute Tiergeschichte handelt auch die folgende von Menschen. Doch keine Sorge, kein Tier wird vernachlässigt oder verschwiegen werden, jedenfalls solange es sich um Wale handelt. Denn worum geht es? Es geht um den gefährlichsten Beruf der Welt, den Walzähler. Pausenlos sind sie unterwegs, die Walzähler, auf hoher See, durch Sturm und Eis, zick und zack über Atlantik, Pazifik und Bodensee und zählen Wale. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, außer an Feiertagen, durchpflügen die Schiffe der Walzählerflotte die Weltmeere, unbeirrbar einem großen Ziele folgend, der vollständigen Erfassung und Befragung aller lebenden Wale. Der Walzähler steht am Bug des Zählschiffes, klar erkennbar im gelben Ölzeug und stets bereit, dem Wal den Stempel an den Kopf zu schleudern, den Hebel des Walzählapparates herumzureißen und anschließend dem Wal noch ein paar Fragen zur Herkunft und Werdegang zu stellen. Die Stempelharpune unter den Arm geklemmt, in der linken Hand das Klemmbrett, in der rechten den Kugelschreiber mit Original-Oktopus-Tinte, mit einem Sturmband um den Hals gesichert, So stellen leider bis heute viele populäre Darstellungen den Walzähler bei der Ausübung seines Berufes dar. Und entsprechen dabei auch noch absoluter Wahrheit. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren, lautet die finale und wichtigste Frage eines Walzählers an den Wal. Doch nur wenige kommen je so weit. Eine falsche Bewegung, eine dumme Frage und das Leben des Walzählers mitsamt Formblatt ist keinen Walpups mehr wert. Obwohl dieser immerhin den gleichen Brennwert wie 2 Kubikdezimeter Stadtgas hat. Sagen und Legenden ranken sich seit unvordenklichen Zeiten um diesen Beruf. So wird mit Sicherheit jeden Abend irgendwo auf der Welt in einer Hafenkneipe die Geschichte vom schwarzen Wal zum Besten gegeben. Der schwarze Wal, so munkelt und runkelt man nämlich, war einer der hartnäckigsten Antwortenverweigerer, die je einen Ozean mit der Schwanzflosse aufpeitschten. Er schlich sich jeden Frühling ins Mittelmeer ein, ohne sich zählen zu lassen. Dabei lauerte an der Straße von Gibraltar ein Großteil der mächtigen europäischen Walzählerflotte. Die kühnsten Walzähler an Bord, ausgerüstet mit dem modernsten technischen Klingeling. Und dennoch, der schwarze Wal wurde erst nach über 15 Jahren gnadenlosen Stalkings in der Nähe von Alexandria von einem philippinischen Zähler gestempelt und entkam dann nach der 3. Frage. Oder die inzwischen zum Kult avancierten Anekdoten über den Schlauwal. Wer kennt sie nicht? Er antwortete stets mit einer Gegenfrage. Niemandem gelang es, ihm eine persönliche Auskunft zu entlocken. Zeit seines Lebens brachte keiner seinen Namen in Erfahrung, weder seine Reisepläne für den nächsten Sommer noch seine monatlichen Ausgaben für Krill- und Musikkassetten. Die besten Walgesänge der 70er, 80er und 90er Jahre. Natürlich darf auch der Einfallspinsel von Walzähler nicht unerwähnt bleiben, der Ende der 1970er Jahre über eine Stunde lang ein sowjetisches Atom-U-Boot befragte. Schließlich entstieg der Kapitän dem Turmlug und drohte dem unglücklichen Zähler mit einer Dachterrasse wegen Spionage. Und das, obwohl der Fragebogen noch komplett leer war. Anfänger der Walzählerei schaffen es selten, mehr als 4 oder 5 Antworten zu bekommen. Alter, Geburtsort und Familienstand, das Reiseziel, konfessionelle Vorlieben und die bevorzugte Marke der Bartenputzpaste. Das war es in den meisten Fällen dann auch. Dann haben die Wale die Schnauze voll und tauchen ab. Unvergessen bleiben deswegen die wahnsinnig komischen Verwicklungen, welche die berühmt-berüchtigten Zwillingswale Marianne und Michael im Nordpazifik anrichteten. Ewigen Ruhm verdienten sich schließlich die Bezwinger dieses japanischen Walduos, das lange Jahre scheinbar nach Belieben die Walzählerzunft nach Finne und Flosse foppte. So lange, bis die Zunft den Spieß herumdrehte und ein Drillingspack Walzähler anheuerte. Zu dritt legten diese die Walzwillinge aufs Kreuz, fragten sie erbarmungslos bis zur letzten Antwort aus und verpassten beiden die volle Salve von 3 Stempeln mitten auf den Rüssel. Es mag heute kaum noch vorstellbar sein, aber vor 30 Jahren stand der Beruf des Walzählers kurz vor dem Aussterben. Das lag vor allem daran, dass das Interesse des Publikums stark nachgelassen hatte. Ende der 1970er Jahre waren nur noch 2 Männchen und 1 Weibchen übrig geblieben. Von diesen stammt die gesamte heutige Walzählerpopulation ab, die sich mittlerweile wieder auf eine stabile Stärke von weltweit etwa 5000 Exemplaren eingependelt hat. Das Zuchtprogramm des World Whale Count Fonds, WWCF, war beispiellos erfolgreich. Der einzige Kritikpunkt mag bei genauerer Betrachtung überhaupt nicht als problematisch gesehen werden. Rund die Hälfte der Walzähler, die heute den Planeten bevölkern, stößt beim Sprechen mit der Zunge an. Insbesondere tragisch, da im Fragebogen besonders viele S-Laute enthalten sind. In typischen Fragen wie »Schwitzen Sie als Schwertwal schwerpunktmäßig im Sommer?« oder da sich im Nordatlantik Englisch als Verkehrssprache unter den Walen etabliert hat. Don't you think that sperm whales should swim slowly with swarms of sardines? Der besagte und ein Stück weit irgendwie auch niedliche Sprachfehler hat seinen Ursprung im Genom des einen Stammvaters der modernen Walzähler. Wissenschaftler hatten zwar von Anfang an darauf hingewiesen, dass das betroffene Männchen während seiner gesamten Walzählerlaufbahn lispelte, daher von den Walen nicht ernst genommen, sondern gehänselt, gemobbt und ausgelacht wurde, ehe die Riesensäuger das Interesse verloren und den vertikalen Abgang machten, ohne sich zu entschuldigen. Dennoch gab es keine andere Alternative, als auch dieses Walzählermännchen ins Zuchtprogramm aufzunehmen. Die Gattung der Verkehrsunfallmaler ist bekanntlich vor einigen Jahren endgültig ausgestorben. Allen Bemühungen des internationalen Programms zum Schutz bedrohter Berufsarten zum Trotz. Der Bestand der Walzählerei jedoch scheint heute gesichert. ein großer Erfolg des Berufsartenzuchtprogramms, der den viel zu vielen anderen bedrohten Lohnerwerben wie Tunnelblickmechaniker oder Schwalbennestvergolder Mut und Hoffnung schenken kann und wird.
Ja, Wale, das ist ja auch ein Tier, da denken viele, es wäre ein Fisch.
Ja.
Dabei ist es ein Säugetier.
Ne? Und ein sehr reichhaltiges.
Ja.
Wenn, also ab und zu schwemmt ja das Meer einen Wal an. Das ist ja auch was sehr Poetisches, ein sehr poetischer Vorgang.
Ja.
So ein Wal, der angeschwemmt wird. Es passiert auch nicht alle Tage.
Ja, die platzen, ne?
Die das platzen. Wissen sie,
die platzen.
Und dann...
Weil die faulen von innen.
Diese Anmuttertiere, ein großes Tier.
Das ist wirklich
ein großes, wunderschönes Tier.
Ja, eine Naturgewalt ist
das. Wenn der Wal strandet, liegt er da einsam und Solidarität unter der Mitbevölkerung macht sich breit. Sie versuchen, das Tier zurückzuschieben.
Ja, und dann platzt
in
der.
Kleine,
alle sind
in
voll
kleine Handtücher.
Voll
verfaulten Wal. Wir haben da ja an der Spüle so ein kleines Handtuch zu Hause in Worms. Ja. Und das würde ich nehmen, um meinen Wal mit Wasser zu versorgen. Man muss auch den Wal animieren, ab und zu trinken.
Jetzt kommen Sie schon wieder mit diesen...
Es ist wichtig. Wale können auch vertrocknen.
Ja, die können vor allem platzen. Und das möchte ich jedem mal empfehlen, sich das auf YouTube anzuschauen. Mein Enkel hat mir das schon einmal gezeigt, wie so ein Wal platzt. Und das ist eine wahre Freude. Da alle stehen herum und plötzlich gibt es einen Riesenknall. Und überall, also bis einen Kilometer in die Luft, werden da verfaulte Walfleischstücke hochkatapultiert und natürlich auch, die fallen auch wieder runter, denn auch bei Walfleisch verhält es sich nicht anders als bei anderen Dingen. Die Schwerkraft tut ihr Übriges und das fällt dann wieder runter und den Leuten auf den Kopf, die schreien und die laufen durcheinander und die fallen in Ohnmacht oder werden sogar erschlagen, liegen dann tot da. Das ist wirklich eine wahre Freude, wenn es so ein Wal.
Ja, aber ich sag ja, es hat eine gewisse Poesie in sich.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich würde
sagen, da gebe ich Ihnen recht, ja.
Es ist fast schon zu schön, um wahr zu sein.
Ja, Wal zu sein. Da habe ich mir jetzt einen kleinen Jokus erlaubt. Ein kleines Wortspiel.
Das letzte Moment.
Ja.
Wenn wir einen Jingle hätten.
Ja.
Wir sollten nochmal einen Jingle machen, Herr Eisenbart. Das hat mir die Programmdirektion gesagt.
Ja, und mir wurde auch zugetragen, also mich hat ein erboster Hörer angerufen, eine Hörerin, die hat mir gesagt, dass der Jingle, den wir jetzt haben, viel zu lang ist. Wo vorher diese beiden
Sie meinen das
Leute
Intro.
Sich... Genau.
Ich meinte jetzt aber ein Jingle, weil jetzt ist gerade so ein Moment gekommen, wo man sagt, eigentlich ist das Thema Säugetier komplett auserzählt.
Ja.
Und jetzt müssen wir die Zuhörer nochmal animieren,
das ist doch
weiterzuhören.
Das ist doch toll, weil wenn wir das Thema jetzt fertig erzählt haben, dann können wir zum Beispiel jetzt über Fußball reden.
Das ist nicht richtig, denn wenn Sie auf Ihre Liste gucken, da stehen noch einige Titel, die Sie selber mitgebracht haben.
Ja, aber da habe ich
jetzt... Aber jetzt erstmal der Jingle.
Da habe ich jetzt so einiges nicht durchgestrichen, aber...
Nee, es geht nicht. Ja, Mist. Hey, Eisenbart. Hey,
Meisenrad.
Ja, geil. Also andere Leute, ich habe mal... Stefan Raab zum Beispiel.
Ja,
auch ein kulturelle... Eine kulturelle Person hat ja eine Zeit lang...
Totalausfall, ja.
Hat sich ja verdingt, sein Brot und seine Eier und seine Milch als Produzent von so kleinen Jingles. Und ich glaube, wir haben da ein Talent.
Also da haben Sie was verwechselt. Der hat Würste gemacht.
Würste hat er auch gemacht. Das ist ein
kleine Hans, Würste.
Das ist ein Hans Dampf in allen Gassen.
Ja.
Aber er hat eben auch kleine Musikfetzen für
ein
das Radio.
Ein Hans Wurst ist ja fast schon in allen Gassen. Wenn Sie mir das erlauben.
Jedenfalls, ich denke da, er hat ja dann ein großes Imperium aufgebaut. Das erstreckte sich ja bis nach Konstantinopel, also von Istanbul bis den letzten Zipfel von Spanien, zum Teil sogar noch nach Afrika runter.
Ja, bei Portbou ungefähr.
Ungefähr.
Ja.
Und er hat ja eine grausame Schreckensherrschaft über diese Lande geführt, aber alles immer mit Jingles. Und ich denke mir, da ist Potenzial da für uns beide.
Ja.
Also wir können das, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Leider haben Sie heute Ihre Fiedel vergessen.
Nächstes Mal mache ich das wieder gut, da werde ich dann ein weiteres Instrument...
Da muss ich nochmal sagen, also Liebe Kollegin, da haben Sie mich wirklich überrascht und überzeugt von Ihrer Leistung an diesem Instrument. Und ich möchte Sie gerne dazu ermutigen, auch mal ein komplettes Konzert zu spielen. Das kann man ja hier im Radio sicher trefflich veröffentlichen und ausstrahlen. Ich bin mir sicher, die Zuhörer, die würden sich darüber sehr freuen.
Ja, wir haben ja auch Zuschriften bekommen.
Wenn sie zum Beispiel ein Klavierkonzert auf der Geige spielen von Mozart.
Oder von, ja, Mozart, oder wer ist das?
Mozart Ligeti, ein ungarischer Komponist. Der war nicht Komponist, der war, weiß ich jetzt nicht, Zeugwart.
Ach so, der hat Klavierkonzerte für die Geige geschrieben?
Ein Klavierkonzert für Geige.
Ach so, in welcher Tonart?
D-Moll.
Die kann ich noch nicht, das tut mir leid. Die lerne ich aber noch. Das ist eine knifflige Tonart. Was sagten Sie, D-Moll?
D-Moll.
D-Moll ist schwierig. D-Moll ist wirklich schwierig. Dann lieber Ass-Dir.
Aber Sie können das doch transponieren, sicherlich.
Ich kann ein Kapodaster für die Geige nehmen.
Das wäre eine Idee.
Dann ging es vielleicht. Ja, weil dann nehme ich C, Kapodaster, Moll mach ein Kapodaster dran.
Ja.
Ja, schön. Ja, danke für die Idee. Danke
Toll.
Für den Input.
Was
steht denn auf Ihrer kulturellen Liste noch so drauf? Sie haben ja so ein kleines Themenauswählchen von der Redaktion bekommen.
Ja, ich habe eine Liste, auf der steht Texte, auf der anderen steht Talks.
Ja, Talks.
Genau.
Und öffnen Sie doch mal die Büchse der Pandora hier.
Die Büchse der Pantera würde ich gerne aufmachen, denn der Schlagzeuger von Pantera ist gestorben. Mir ist die Band jetzt nicht bekannt, aber ich habe mir gedacht, das wäre ein Thema, das sich für die Sendung über Säugetiere eignet, denn da geht es sicherlich um Musik für Säugetiere, für Panther.
Was Pantera sagt mir jetzt nichts. Wissen Sie, was die ungefähr gemacht haben?
Ich glaube, das ist so Hauruck-Rock.
Hauruck-Rock?
Ja.
So schmissig oder eher so depressiv?
Ja, nein, das ist, glaube ich, sehr schmissig, denn die haben ja offenbar ein Schlagzeug dabei gehabt. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es eher getragene Musik wahrscheinlich, ohne das Schlagzeug. Mal sehen.
Dann spielen wir doch jetzt gleich einen Titel von Pantera.
Ja.
Ich habe hier in der Playlist gerade Pantera mit You Got to Fight for Your Right to Party.
Hey, liebe Panther, liebe Pantherinnen, der Song ist für euch. Spitzt die Öhrchen und nehmt euch bei der Tatze. Jetzt geht's los. Eltern und zu euren Kindern und zu euren Schwestern und Brüdern. Und passt bloß auf, dass die bösen Leoparden euch nicht immer alles wegessen.
Ja, 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 die Bösen, die Leoparden sind die Nemesis. Die Nemesis.
Panther. Panther.
Oh Gott.
Panther.
Oh Gott.
Panther, passt auf euch auf.
Doch keinen Schein.
Ihr wisst, das Leben ist schwer. Aber es lohnt sich.
So schwer.
Also am Schluss hat jeder immer noch gesagt, das Leben ist doch schön. Genau, Apfel und Ei. Nicht mehr und nicht weniger.
Kleine Panther, aber kleine Katzen, kleine Tiger.
Wenigstens ein Apfel. Und auch ein Ei.
Fische,
es könnte
kleine,
auch sein, dass es nur ein Ei gibt. Oder
kleine,
vielleicht
kleine
nur ein Ei oder nur ein Apfel. Oder weder noch. Das könnte auch sein.
Ihr Säugetiere, ihr Schwäne, ihr Störche, ihr Wüstenfüchse, alle hört
aber,
her.
Aber
alle,
Schwäne?
Es gibt heute eine Party für euch. Es gibt eine Party, tanzt alle mit. Klatscht und habt euch lieb.
Ja, das war's, oder?
Ja.
Es passt.
Gut, lass mal.
Lass mal.
So, das war doch jetzt mal eine schmissige Nummer. Also muss ich sagen, diese Pantera, die haben schon... Schade, dass der Drummer tot ist.
Ja, da hat er noch sehr vorwitzig auf seinem Schlagzeug herumgeklopft. Man hört das so richtig schön. Es hört sich so an, als hätte er da sehr viel Spaß noch gehabt bei dieser Aufnahme, die ja wohl erst vor kurzem zustande gekommen sein muss.
Das war aus dem Nachlass.
Ja, wahrscheinlich.
Man hat das Zimmer von dem Herrn durchsucht. Mhm. Und erstaunlich wenig Musik gefunden. Mhm. Man denkt ja bei so einem Musiker, mei, was wird da rumliegen? Da liegt bestimmt Musik rum.
Ja.
Das ist ja auch...
vielleicht auch Hörspiele.
Man sagt ja auch, Musik ist der Kitt der Seele,
ja.
Sagt man.
Man sagt auch, ein Lied sagt mehr als
man sagt
tausend
auch,
Bilder.
Einer geht noch rein zum Beispiel.
Oder hier links, rechts, vor, zurück. Das macht Spaß, das bringt Glück.
Ja, also jedenfalls hat wenig Musik gefunden, aber dieser Song wurde gefunden aus seinem iPod.
Ja.
Er hatte da nochmal so ein Solo-Projekt gestartet mit Pantera. Es war ja eigentlich, er war ja Pantera.
Er war Pantera.
Und hat eben, ja, experimentiert. Es ist ein sehr experimentierfreudiges Album, also nicht für jeden, aber wir können es aus der Kulturredaktion empfehlen, weil es doch einen popkulturellen Impact hatte am Ende.
Ja.
Ist ja
Album
oft
der
so.
Woche, würde
Album
ich fast
der Woche.
Sagen. Ja. Wollen wir einfach das als,
ja,
Album der Woche,
also
auspreisen?
Pantera,
ja.
Mit, Don't Dream It Be It heißt das Album.
Ja. Auch ein sehr schöner Titel halt.
Ein fast schon, ja, da hat eine solche Tiefe und so eine Dichte.
Ja, ja.
Wenn ich dieses Album, es wurde uns eingeschickt, da ist ein Gesicht drauf,
ja.
Eine Faust streichelt dieses Gesicht.
Ja.
Und das Gesicht beugt sich so zur Seite.
Ja.
Haben Sie das Albumcover auch gesehen?
Na.
Ich finde es eindrücklich. Ich muss sagen, es ist ein Werk, das zum Nachdenken quasi an, und da bleibt einem die Gabel im Halse stecken.
Ja, das ist
fast schon.
Wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist es eindrücklich, weil das Gesicht auch eingedrückt wird.
Richtig, ja.
Deswegen denke ich, hat das diesen Eindruck auf sie gemacht, dieses Bild. Ich habe jetzt nur die Musik gehört und ich muss wirklich sagen, das sind wirklich 11 sehr, sehr gut knackig produzierte Titel, was merkwürdig ist, weil es ja aus dem Nachlass ist von jemandem, der erst vor wenigen Tagen unsere schöne Welt verlassen hat, und trotzdem ist das Ding schon fertig produziert.
Es klingt, wie als wäre es aus dem nächsten Jahrhundert fast schon. Ach, wir haben noch zum Thema Musik. Viva,
ja.
Macht zu.
Auch zu dem Thema Tod.
Ja, Tod und Musik ist in diesen Tagen näher, ja, denn je beieinander.
Viva. Sagt mir persönlich wenig. Ich weiß natürlich, das hat mein Enkelsohn auf seinem Telefon installiert, dieses Viva. Und da laufen immer diese Männer, diese jungen Männer mit viel zu weiten Hosen herum und werfen sich gegenseitig Schimpfwörter an die...
Ja, aber ich habe sie doch letzte Sendung,
ja,
aufgeklärt.
Ja, sie haben mir versucht,
über die Lauchkultur.
Aber ich finde das primitiv. aber das sieht man ja schon, jetzt machen die zu. Und
ja. Also eine Ära geht zu Ende. Viva, das war schon immer ein Hort der Hochkultur. Da wurden Konzerte ausgestrahlt, fast in voller Länge, auf 3,5 Minuten begrenzt, ganze Konzerte. Und da wurde auch eine ganz neue Moderatorengeneration, da sehe ich schon meine Vorbilder. Also ausgestorben.
WM steht noch auf meinem Zettel. Wir könnten noch.
Stefan Raab hat ja auch
noch über
mal gesagt.
Fußball reden. Was? Wir könnten zum Beispiel mal schauen, wie es gerade steht.
Wie steht's denn gerade?
Ja, das weiß ich.
Wussten Sie, ich das möchte gerne wieder, ja, auf das Thema Säugetiere kommen. Wussten Sie, aber das wird Ihnen gefallen. Es gibt ja ein Orakel zur WM, habe ich gehört.
Tatsächlich.
Ja, ein Schwein sagt die WM-Ergebnisse voraus.
Wie bitte?
Ein Schwein. Ich weiß zwar nicht, vielleicht früher gab es ja mal also diese Idee.
Es gab den Tintenfisch.
Den Tintenfisch.
Der hat das vor 4 Jahren gemacht oder vor 8.
Schildkröten, natürlich. Ja, Schildkröten.
Schildkrötenorakel.
Ja.
Schildkröte ist ja eine sehr, sehr alte Spezies, die auch schon im alten Griechenland vorherrschte. Mhm. Und aus dem alten Griechenland kommt nun mal die Tradition zu Orakeln. Mhm. Damals.
Ja, ich sag nur.
Junge Damen wurden da zweckentfremdet.
Sie können ja auch Griechisch, oder?
Ja, selbstverständlich.
Können Sie mir vielleicht diesen Satz übersetzen? Ich habe den letztens aufgeschnappt. In Delphi war ich zu besuchen, da stand Gnoti Seauton.
Ich glaube, das war ein sehr, sehr ausgefallener Dialekt. Da kann ich gerade nicht aushelfen. Aber fragen Sie doch bei dem Griechen, dem freundlichen Griechen, um die Ecke. Der kennt sich damit gut aus. Genauso gut, wie sich Arabella Block mit Säugetieren auskennt. Von der ist unser nächster Text.
Warum das Säugetier erfreulich ist. Das Säugetier hat 2 bis 4 gut mit Milch gefüllte Zitzen, die an Brust und Bäuchen sitzen, um die Jungen zu ernähren, welche anders hilflos wären. Blieb der Umstand rein privat, wäre dieses Jammerschad. Denn bei Ziegen, Schafen, Rindern nützt er nicht nur deren Kindern, also Zicklein, Kälbern, Lämmern. Nein, dem Menschen tat es dämmern. Dass Milch ja nur der Anfang ist, für jemand, der gern Pudding frisst. Oder Joghurt, Sahne, Butter. Oder als gourmetisches Futter. Brie und Harzer, Romadur, Santagur und Feta pur. Wenn das nur Geißkalb Lämmlein esse, wär doch Käse.
Ja, ach Gott, ich meine, mein Kopf brummt vor dieses Thema, was ich ausgesucht habe, ist ja durchaus reichhaltig, könnte man sagen. Und ich finde es auch schön, dass Sie sich jetzt mal den Tieren angenommen haben und dieses Thema. Was fällt Ihnen, haben Sie denn zum Thema Säugetier irgendwas, was Ihnen auf der Leber liegt, was Ihnen auf dem Herzen brennt, was Ihnen, was Sie klopft, wenn Sie morgens aufwachen und ein Säugetier irgendwas zum Beispiel? Haben Sie da noch irgendwas?
Ja, also ich sag mal, Säugetiere weniger. Ich mache mir eher Gedanken über, Vögel aller Art, denn das sind wirklich sehr angenehme Tiere, die sich auch nicht im Haus aufhalten wollen. Die bleiben schön dort, wo sie hingehören, nämlich in die Natur. Die finde ich okay. Dann auch Fische, eher wenige Fische verirren sich mal ins Haus, im Gegensatz zu Katzen, Hunden, anderen Tieren, die Ratte zum Beispiel, das sind alles Säugetiere. Das spricht dafür, dass die Säugetiere ungezogen sind.
Ist das so?
Ja, das ist durchaus so. Bei mir war mal eine Ratte, die hat quasi sich eingebürgert, eingenistet und ist dann hinter der Wand verreckt und hat die ganze Wohnung voll gestunken. Und ich kann mit solchen Tieren nichts anfangen. Das ist
ist ja auch. Wie kommt die denn da drauf?
Das weiß ich nicht.
Hat die? Das sind bestimmt wieder diese Menschen. Ich habe diese Menschen, die dann die dann so Drogen nehmen zum Beispiel. Ja. Die sowas war das bestimmt.
Ja.
Oder?
Nein, es war ein Tier. Es war kein drogennehmender Mensch.
Nee, das sag ich doch.
Ja, es war ein.
Jetzt habe ich doch. Hören Sie mir zu?
Eine Ratte.
Ja, das sag ich doch. Also, wir können, also Herr Eisenbart, wir müssen schon ordentlich eine Gesprächsbasis finden. Und wenn einer redet, dann hat der Kuchen Pause.
Ja. Aber wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse nun mal auf dem Tisch.
Ja, aber es geht ja gerade um Ratten und nicht um Mäuse. Sie kommen ja vom Hundertsten ins Tausendste. Ich finde, der Fußball hat ihnen den Kopf vollkommen zerklebt.
Das ist ein fantastisches Stichwort. Fußball.
Was steht hier noch? Wir haben ja Chico. Chico, haben Sie schon mal über Chico was gehört? Wissen Sie, wer das ist?
Chico, nein, das sagt mir jetzt nichts, Chico.
Es ist ein Säugetier, das ist ein kleiner Tipp von mir an Sie.
Chico, ein Säugetier vielleicht. Chico, vielleicht ein Badagam?
Nein. Sie dürfen dreimal raten.
Na gut, ein Säugetier namens Chico. Welchem Säugetier kann man so einen Namen geben? Vielleicht ist es ein possierlicher kleiner... vielleicht ein Frettchen?
Fast.
Na gut, dann bin ich mir jetzt fast sicher.
Sie können noch einen Vokal kaufen, wenn Sie wollen.
Ich meine darüber etwas gelesen zu haben, über ein Säugetier namens Chico. Und es handelt sich dabei um eine Schnappschildkröte.
Sie hatten fast recht. Sie waren sehr nah dran. Es handelt sich um einen Hund.
Ach, da...
Dieser Hund...
Ja, das habe ich jetzt...
Ist es ein Säugetier? Ein Hund ist ein Säugetier? Da geben Sie mir doch recht.
Das ist korrekt.
Ein Hund ist ein Säugetier. Chico ist ein Hund, also ergo ist er auch ein Säugetier, quasi thematisch passt das Ganze zu uns. Dieser Hund hat aus reinem Eigennutz, aus reiner Geldgier, zwei Menschen totgebissen. Na. Totgebissen.
Wie bitte?
Totgebissen.
Der arme Hund. In Deutschland?
Ja, in Deutschland.
In Deutschland.
Das ist ein trauriges Schicksal für den Hund, denn der Hund wurde eingeschläfert danach, weil er angeblich,
auch,
wissen Sie...
Das ist auch nicht mehr als recht und billig.
Na, aber jetzt kommen Sie, wir haben die Todesstrafe schon längst abgeschafft.
Ja, aber das
und ist, dieser Hund hat eigentlich ja nichts getan.
Ja, einen Hund in der Wohnung zu halten, ich denke, weiß ich nicht.
Ja, es war halt eng und... Wie ich vorhin meinte, er hat auch nichts zu trinken bekommen. Und dann kann ich das schon verstehen. Wissen Sie?
Jetzt die Schiene wieder.
Menschen haben ja auch, sind aber ja zu 70% bestehen Menschen. Ja. Wussten Sie das? 70% sind die aus Wasser.
Ja, schon, aber wenn
das heißt, man kann Menschen auch
wenn
trinken.
Wenn ich dürste, dann gehe ich eben zum Kühlschrank und hole mir mal, weiß ich jetzt nicht, eine leckere Milch.
Aber ein Hund, aber Sie wissen ganz genau, dass ein Hund, Bier. Hund kann keinen Kühlschrank
oder
öffnen. Deswegen
Rotwein.
Ja, ja, ja. Aber ein Hund kann ja mit seinen Pranken kann ja ein Hund keinen Kühlschrank öffnen. Und deswegen hat Chico, er hat dreimal gesagt, ich habe Durst.
Ja.
Und es war ein Ultimatum, wenn in 14 Tagen nicht die Haushälterin endlich geschafft hat, sich mit den Nachbarn zu einigen, wie viele Hunde jetzt in diese Wohnung reinkommen, dann ist das Ultimatum abgelaufen und der Hund würde quasi, hat er gesagt, würde im Alleingang sich was zu trinken besorgen. Die liebe Haushälterin hat dieses Ultimatum einfach verstreichen lassen, hat sich nicht geeinigt mit den Nachbarn, wie es mit der Getränkeversorgung für den Hund aussieht. Und was ist passiert? Der Hund hat im Alleingang quasi sich was zu trinken besorgt, indem er quasi es war ein rumänischer Hund mit langen Zähnen, mit langen spitzen Zähnen und er hat dann quasi sich was zu trinken besorgt, weil er unglaublichen Durst hatte. Er hat immer wieder geschrien, ich hab Durst, Durst, Durst.
Und deswegen hat er aus Geldgier hat er die dann, um sich eine Limo zu kaufen zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Er wollte das Blut in Konserven packen, er hatte da so einen Plan, Masterplan hatte der Hund. Und er wollte quasi Geld hernehmen, um quasi das zu lösen, das Problem, das Dilemma. Und so ist es dann ausgegangen. Er wurde eingeschläfert. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Frechheit.
Nein,
das ist, ich find, das ist es durchaus. Gibt eigentlich nichts, was mich heutzutage, was ich politisch Hunde. Anprangenswerter also, finde, als dass dieser Hund eingeschläfert
also
wurde.
Also wirklich, also Hunde, also es ist ein Hund weniger in dieser Gesellschaft. Und dadurch ist die Gesellschaft ein bisschen besser geworden mit jedem Hund, der da...
Meinen Sie, man sollte, dann sind Sie also der Meinung, das heißt, Sie sind der Meinung, dass jeder Hund, der ein 14-Tage-Ultimatum aufstellt, eingeschläfert werden sollte?
Ja, mit Terroristen verhandelt man, für gewöhnlich nicht.
Okay.
Unser nächster Text handelt sich um einen Text von Vera Freitag, eine sehr erfolgreiche junge Frau. Und
dynamisch auch.
Genau, sie hat einen Text über Flirtverhalten in der Tierwelt uns überlassen. Und da möchte ich alle Männer darum bitten, jetzt aufzupassen, denn da kann jeder noch was dazulernen.
Eine Scheibe abschneiden.
Sozusagen, ja.
Viel Spaß. Wir sind gleich wieder zurück, keine Sorge. Wir kommen wieder.
Es ist nie zu spät für eine wilde Primatenparty. Balz und Paarung leicht gemacht. Was Männer von ihren Artverwandten lernen können. Irgendwie hat das ja noch nie so richtig geklappt mit der Kommunikation zwischen Männern und Frauen, der menschlichen Balz und einer stilvollen, aber ebenso eindeutigen Paarungsaufforderung. Schon in der Grundschule trat das ganze klägliche Ausmaß erster knabenhafter Annäherungsversuche zum Vorschein. Maximilian Haselsteiner kratzte sich während des Matheunterrichts vertrocknete Popel aus der Nase, drehte sie zwischen Daumen und Zeigefinger zu harten Kügelchen und schnipste sie unter nervösem Gelächter in unser Mädchenhaar. Ein paar Jahre später versuchte Dominik Angerer sein Glück und stach uns immer während der Deutschstunde eine Zirkelspitze in die Leisten, um erste weibliche Berührung in Form wütender Seitenhiebe zu provozieren. Wir Mädchen hatten diese männliche Hilflosigkeit bald satt. Ein neuer Feminismus war geboren. Also fast. Denn auch wir hatten irgendwann Triebe und wollten zarte Liebesschwüre säuseln, gemeinsam Sonnenuntergänge erleben und natürlich schmutzigen Brutalosex. Zumindest manche von uns. Gott sei Dank gehören hemmungslose Saufgelage zur deutschen Tradition. Ohne das liebe Bier wären wir alle immer noch Jungfrauen. Traurig, aber wahr. Die Deutschen können nicht flirten. Aber ist das wirklich ein deutsches Problem? Wahrscheinlich nicht, könnte man meinen, wenn man einen Blick auf amerikanische Verhältnisse wirft. Ein Land, in dem speckige Filmproduzenten im offenen Bademantel jungen Frauen hinterherjagen und nun sogar manch einem Schauspieler vorgeworfen wird, seinen Penis als Fleischpeitsche zur Demütigung weiblicher Gesichter einzusetzen. Zu Recht gab es vor ein paar Jahren die Aufschrei und dann die MeToo-Bewegung. Aber was macht diese Debatte mit uns? Und vor allen Dingen mit unseren empfindsamen Männchen, die nie den Mut aufzubringen wagten, ein Weibchen anzusprechen. Sie haben noch mehr Angst. Entsetzliche Angst. Und es scheint fast so, als wäre es seit Jahren zur Aufgabe der Frauen geworden, diese äußerst seltenen und besonders zarten Exemplare mit dem Kescher einzufangen, wie bunte, schüchterne Schmetterlingsmännchen. Wenn ihr doch nur einmal den Mut aufbrächtet, nicht sofort davonzufliegen. Es könnte alles so einfach sein. Wie ihr aber uns Frauen erfolgreich anflirten könnt, bis zum Einlass in intimste weibliche Regionen der wundersamen Erforschung saftiger Austern und Südseeperlen? Das wissen wir auch nicht. Wir haben wirklich nicht die leiseste Ahnung. Hier scheint sich ein ganz neues Forschungsfeld aufzutun. Denn bisher ging so ziemlich alles zwischen den Geschlechtern schief und zuletzt haben wir uns einfach wieder gemeinsam besoffen. Vielleicht sollte der Homo sapiens endlich damit aufhören, Mensch zu spielen und sich künftig nur noch am Balzverhalten anderer Säugetiere orientieren. Hier haben wir 4 einfache Tipps für euch, um uns Weibchen endlich einmal näher zu kommen. Erstens, flirten mit der Mützenrobbe. Die Mützenrobbe trägt ihren Namen wegen ihres mützenartigen Wulstes auf Stirn und Nase der Männchen. Neben ihrer lustigen Mütze haben die männlichen Robben eine aufblasbare nasale Membran, die sich aus einem Nasenloch heraus zu einem großen roten Ballon ausbreitet. Die Mützenrobbe nutzt diesen lustigen Luftballon während der Balz, um die Weibchen von sich zu überzeugen. Durch Hin- und Herschwingen des Ballons demonstrieren die Männchen Paarungsbereitschaft und Männlichkeit. Auch wir Menschenweibchen freuen uns sehr über Luftballons. Mit einem fliegenden Einhorn, Dinosaurier oder SpongeBob demonstriert ihr uns kindliche Spielfreude und Leichtigkeit. Luftballons sind ganz bestimmt ein Sexgarant. Probiert es aus. Bestenfalls mit unterschiedlichen Luftballons. Oder werde einfach Luftballonverkäufer auf dem Rummel. Um nach 40 Jahren Luftballonverkauf festzustellen, dass es doch nicht wirklich funktioniert mit den ollen Weibern, weil dein Kopf zu klein ist oder dein Mund zu groß. Irgendwas ist schließlich immer. Zweitens, erwecke den Mandrill in dir. Auch die menschliche Balz profitiert von der gezielten Erregung aller Sinne. Natürlich kannst du die billige Harvey Weinstein-Methode wählen und dich splitternackt, allein mit einem knappen Bademäntelchen in das Bett eines Hotelzimmers legen, um uns Weibchen unter der Bettdecke aufzulauern. Wundere dich aber nicht, wenn wir über deinen fantasielosen Paarungsversuch in Empörung geraten oder noch schlimmer, in Gelächter ausbrechen. Ein bisschen Optik, das muss schon sein. Lerne von den Mandrills. Bei diesen Primaten sollen optische Signale und bestimmte Verhaltensweisen einen in der Nähe befindlichen Partner beeindrucken. Einfach nur verschrumpelt und nackt rumliegen ist nicht. Männliche Mandrills sind mehr als doppelt so groß wie die Weibchen und zeigen bunte Gesichter und Hinterteile. Die farbigsten Tiere finden zuerst eine Partnerin. Ein dominantes Männchen führt eine gemischte Gruppe von etwa 20 Tieren an und ist der Vater aller Jungen. Du willst ein Alpha-Männchen sein? Größe spielt dabei keine Rolle. Mit Bodypainting oder Fingerfarben wirken auch dein Gesicht und Hinterteil noch attraktiver. Wenn du keine Malfarben zur Hand hast, trage dir wenigstens eine Gurkenmaske auf, damit wir uns ein bisschen wohler fühlen mit dir. Danke, wir lieben dich. Drittens. Sing mir das Lied vom Pottwal-Baby. Im Mittelalter gab es die Minne, jene Gesangskunst, in der Minnesänger unerreichbare Adelsdamen besangen, um ihnen ihre Verehrung auszudrücken. Heute gibt es DSDS und Menderes. Romantische Gesangseinlagen wirken entweder extrem verkitscht und lächerlich oder einfach nur schlecht. Dabei ist die Musik die Sprache der Herzen, die Sprache, die wir alle verstehen. Auch du solltest für uns singen. Genau du solltest es einmal versuchen. Es muss ja nicht gleich Whitney Houston unter dem Balkon sein. Wir wollen dich ja am Leben lassen. Lerne die Gesangskunst der Meeressäuger. Meeressäugetiere, wie die Wale, erzeugen komplizierte Gesänge, um Partner in der Weite der Ozeane zu finden. Besonders Buckelwale sind bekannt für außergewöhnliche Tonfolgen, bei denen verschiedene Geräusche wie Quietschen, Seufzen und Brüllen miteinander verwoben sind. Zur Paarungszeit machen sich Buckelwale auf den Weg, um von den Polarmeeren in tropische Gewässer zu gelangen. Solltest du vorbeikommen wollen, singe auf dem Weg ein bisschen Arnold Schönberg für uns. Wenn du es bis zu unserer Haustüre überlebst, hast du dich ganz sicher als starkes Männchen bewiesen. Viertens, der Fäkalpropeller. Die Nilpferdmethode für Mutige. Bei manchen Männchen dauert die Partnersuche etwas länger. Woran das liegt? Wir wissen es nicht. Sollte weder ein mickriger Luftballon noch ausgefallene Farbakzente oder Schönberggesang den gewünschten Paarungseffekt erzielt haben, geh erst einmal nach Hause, um beim Masturbieren neue Kraft und Gelassenheit zu gewinnen. Endlich bist du bereit für die beeindruckendste und unvergesslichste Flirtmethode aller Säugetiere. Wir reden vom Balzverhalten der Nilpferde, dem kräftigen Hippopotamus. Das männliche Flusspferd weiß, wie es das Weibchen von seiner Gesundheit, Männlichkeit und Attraktivität überzeugt. Nilpferde entleeren ihren Darm, während gleichzeitig ihr Schwanz wie ein Propeller rotiert, um die Exkremente möglichst weit in alle Richtungen zu schleudern. Meist findet dies im Wasser statt, da sich die Fäkalien dort noch weiter verbreiten als an Land. Diese Art der Balz dient den weiblichen Flusspferden dazu, die Stärke und den Gesundheitszustand des balzenden Männchens festzustellen. Tinder war gestern! Probiere dich aus! Wir wissen, dass es sich hier um eine äußerst riskante Flirtmethode handelt und möchten dennoch betonen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das Freibad ist geöffnet. Wir warten auf dich.
Das war doch ein toller Text von der Frau Freitag.
Aber das hat eine Frau geschrieben?
Ja, die Frau Freitag, Vera Freitag. Großartig, toller Text.
Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir hier in eine ganz falsche Richtung.
Warum?
Na, das war doch jetzt relativ unappetitlich.
Ach, das finde ich nicht. Das ist doch, das ist ein, Das ist ein Text, der sich mit Balz und Paarung beschäftigt.
Aber finden Sie nicht, dass manche Texte auch einfach nicht ins Radio schaffen sollten?
Ja, jetzt haben Sie sich mal nicht so, das ist ein wirklich überaus schöner Text gewesen, fantastisch vorgelesen. Ich finde, Sie können mal halblang machen. Und das ist durchaus was man gegen halb sechs nachmittags schon mal an einem Sonntag. Die Leute wissen ja auch, es handelt sich hier um Kunst und da geht es auch manchmal ein bisschen deftiger zu. Die Frau kommt ja auch aus Berlin und in Berlin, das wissen Sie selbst, da ist ja Sodom und Gomorra, da geht es drunter und drüber und jeder macht es mit jedem und das ist jetzt eben, das macht die Säugetiere eben auch aus.
Jetzt haben Sie mir, ich fühle mich nach diesem Text irgendwie, ich weiß nicht, da sind so Vögel, die um mich rumfliegen und lustig zwitschern. Und ich fühle mich gerade nicht imstande, diese Sendung angemessen weiterzuleiten.
Ja, dann werde ich mal selber weiter moderieren. Ja, was braucht man für Fußball? Man braucht vor allem einen Ball. Und der Ball ist natürlich aus Säugetier gemacht. Deswegen hat der Fußball hat auch was mit dieser Sendung zu tun. Und ich freue mich.
Als ich damals geworfen habe, da hat das genauso wehgetan.
Jetzt haben Sie sich mal nicht so.
Au! Aha, au! Aha! Okay, ich glaube, jetzt geht's besser. Wir haben weiter im Sender, wir sind wieder bei Säugetieren.
Ja.
Ah, das tat jetzt gut. Muss ich sagen, danke. Diese Moderation war sehr gelungen. Ich bin froh, dass ich wieder jetzt auf vollem Fuße bin. Also ich hatte ja so eine kleine Blase, die
Fuß mir ist ein sehr gutes Stichwort.
Fuß?
Ja, Fuß.
Fuß?
Ja.
Ja, wieso?
Ja, wegen der Herren-Weltmeisterschaft.
Nein, was ich sagen wollte, ich hatte eine große Blase am Fuß, die jetzt geplatzt ist. Ich habe jetzt einen nassen Fuß, aber dafür es fühlt sich besser an.
Zu dem Thema Blasen habe ich einen Text von Brigitte Halbauer. Sie kommt auch aus Berlin, also schnallen Sie sich an.
Schwimmblasen bei den Fischen zum Beispiel, die sind ja auch keine Säugetiere.
Leider nicht.
Aber es gibt ja auch eine Blase, die eine Blase, in der sich Urin sammelt zum Beispiel.
Ja. Darum geht es auch nicht. Der Text.
Es gibt auch eine Blase, zum Beispiel die Immobilienblase.
Und Blasen.
Und wie heißt das Text?
Saugen und Blasen. Und jetzt geht's.
Das ist wieder kopiert von Loriot.
Ja, nee, da brauchen Sie jetzt gar nicht so nervös hin und her zu rutschen auf Ihrem Stuhl. Das ist, der Text ist völlig unverfänglich. Und er geht so.
Vom Blasen und Saugen. Säugetiere zeichnen sich durch zweierlei aus, das Atmen und das Saugen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Hierzu gibt Auskunft Professor Dr. Dr. Daphne Elfenbein. Fangen wir mit dem Atmen an. Zum Beispiel das zweibeinige Säugetier, das kein Vogel ist. Man muss sich das Atmen wie eine undichte Luftmatratze vorstellen, die ununterbrochen aufgeblasen wird. Jedes Säugetier wird von einem Blasebalg angetrieben, welcher Luft in den Kadaver pustet, die aber sofort wieder entweicht, und zwar da, wo sie hereingekommen ist, die Nase, es sei denn, du schnarchst. Und weil das undichte Ding keine Luft halten kann, muss dieser Blasebalg unentwegt arbeiten, so wie ein Bumerang, der in endlosen Schleifen fliegt. Tag und Nacht, rein, raus, rein, raus, ähnlich wie beim Und wer arbeitet am Blasebalg 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche? Während der liebe Gott sich am Sonntag ausruht, schiebt dieser namenlose Handwerker Dauerschicht am Blasebalg. Ehrenamtlich, unentgeltlich. Kein Professor dieser Welt leistet so viel. Die schreiben unnütze Papers, trinken Wein, hören Blues und halten sich für Götter. Besagter Blasebalgtreter arbeitet ohne Unterlass. Vielleicht ist es auch sein Gehilfe. In der Schmiede des Fleisches pustet er zum Stampfen und Hämmern der Pumpe Luft in den Korpus, bis in alle Außenbezirke. Ausbeutung, rufen die Sozialisten. Weit gefehlt. Nach durchschnittlich 70 Jahren geht der Blasebalg an der Sollbruchstelle kaputt. Wenigstens bei den zweibeinigen Säugetieren, welche keine Vögel sind. Katzen 12 bis 20 Jahre, Kaninchen 10 Jahre, Schildkröten 40 Jahre. Zweitens, das Saugen. Besonders die zweibeinigen Saugetiere, welche keine Vögel sind, saugen nicht nur als Neugeborene ihre Artgenossen aus. Das organisierte Aussaugen formiert sich geradezu zum organisierten Verbrechen einer parasitären Lebensweise. Das Finanzamt saugt die Steuerzahler aus. Die Armen saugen die Sozialbehörden aus. Arbeitgeber ihre Angestellten, Banken ihre Kunden, Rentner die Rentenkassen und. Aber gesaugt wird immer. Erst an Brustwarzen, später virtuell. Das erklärt, warum beim Mann die Brustwarzen eher symbolischer Natur sind. Er braucht sie eigentlich nicht. Er besitzt sie nur, um ans Saugen erinnert zu werden. Man kann sich ja nicht ständig im Puff einblasen lassen. Das geht ins Geld. Ist es nicht Wahnsinn, so hat es doch Methode. Zum Trost wird dann in der ebenfalls von Saugetieren erfundenen Religion von Nächstenliebe gesäuselt. Drum wird das auch Theorie genannt. Theologie. Ah, egal. Das mit der Fortpflanzung wäre schon auch interessant, aber das lassen wir jetzt lieber, das wäre ein zu großes Kapitel. Professor Dr. Dr. Daphne Elfenbein zieht sich jetzt nämlich zurück, um einen Vortrag vorzubereiten, den sie kommende Woche in der Biologischen Fakultät der Universität von Dr. Gott halten wird. Thema: Haben Fische eigentlich Durchfall? Na, neugierig geworden?
Oh, Herr Eisenbart, wir hatten doch ausgemacht, dass Sie kuratieren.
Ja, habe ich doch.
Ja, aber Sie haben doch, was haben Sie denn sich da ausgesucht? Das kann doch kein Mensch, das kann man doch nicht
Saugen
aushalten.
Und Blasen. Ja, das sind zwei Dinge, die das Säugetier ausmachen. Da müssen Sie nun mal damit leben. Das ist so. Es war übrigens wieder ein Text von einer Frau. Also falls Sie sich Gedanken machen über unser Gender-Gleichgewicht. Wir haben diesmal genau ein Gleichgewicht.
Herr Eisenbart, die Natur macht mir Angst.
Ja, nein, das ist alles halb so schlimm. Das sind nur ihre antrainierten, Sie wissen das, unsere Zivilisation, die ist sowas nicht gewohnt, dass über sowas gesprochen wird. Aber das ist alles halb so schlimm. Es ist ja letztendlich so.
Ey, manchmal, Herr Eisenbart, manchmal wenn mein Bauch wieder sich so anfühlt, als hätte er ausgetrieben,
ja.
Dann denke ich manchmal darüber nach, ob diese ganze...
Buscopan vielleicht. Oder mal, Sie wissen schon, so Kirschkernkissen auf den Bauch legen oder sowas.
Ist das nicht alles, ist dieses ganze Kulturgeschäft nicht eigentlich einfach nur eine Ansammlung von Triebtätern?
Ja, aber da ist ja nichts. Ist ja letztendlich nichts.
Also ich meine, wenn ich jetzt einen. Da wird so viel an die Oberfläche geschwült zurzeit.
Ja.
Ich denke nur an Herrn Dieter Wedel.
Ja. Großer Mann.
Das macht mir Angst und Sorge und ich
Was
weiß
ist
nicht,
mit dem?
Naja, der hat ja. Es ist ein Triebtäter.
Ach komm, hören Sie auf, der Wedel.
Ja.
Der Wedel doch nicht.
Mir macht das Angst. Es ist eine Verrohung der Gesellschaft. Und Frauen werden immer nur
unterdrückt. Mit seinen lustigen Löckchen da.
Ja, aber
und der schaut dann immer so.
Mir wird regelrecht schlecht, wenn ich immer daran denke, wie dieses Kulturgeschäft, in das ich mich hineinbegeben habe, auch mit Ihnen, muss ich sagen, ist ja auch mein Fehler, dass ich jetzt mit Ihnen diese Sendung hier mache.
Na,
aber manchmal denke ich mir, ist das überhaupt ein richtiger Platz, um quasi einen sicheren Platz im Leben zu haben? Ich weiß nicht. Goethe war bestimmt auch nicht nett zu Frauen.
Ja, der war im Grunde ein richtiger Frauentöter, sage ich mal. Also eine
eine nach der anderen hat er, ich sag mal,
ist das nicht, finden Sie das nicht grauenvoll?
Vernascht. Da hat er ja auch, ist auch nicht hinter dem Berg geblieben damit. Man muss nur einmal seine Tagebücher lesen oder die Briefe, geht es die ganze Zeit darum, ja, jetzt war ich hier auf diesem Kongress, habe ich die mitgenommen, dann war ich hier auf Lesereise in Hamburg und Stockholm, da habe ich die und die mitgenommen und dann war ich auf Promotour im Fernsehen und natürlich die Aufnahmeleiterin, die hat gleich so, als ich reingekommen bin in die Garderobe, hat die so gezwinkert, da wusste ich auch Bescheid, dass es natürlich Goethe war, ein schlimmer Finger, wie eigentlich alle großen Männer der Weltgeschichte, die waren alle einigermaßen
aber
schlimm.
Aber kann man denn als halbwegs zivilisierter Mensch dann überhaupt noch das konsumieren? Geht das überhaupt noch, wenn man so ein bisschen ein Stück Menschenwürde im Leib hat? Geht das?
Also ich finde, sie steigern sich ein bisschen da rein.
Ich bin am Boden zerstört.
Ja, aber jetzt sage ich mal, es kommt ein... Also wir haben tatsächlich nicht mehr so viel Zeit. Deswegen,
ich brauche jetzt dringend ein Bier.
Wir könnten nachher noch ein Bier trinken.
Wenn Sie mir versprechen, dass wir nicht über Fußball reden, wir könnten über Löwenzahn könnten wir sprechen.
Ja, ich kann Ihnen das nicht versprechen, aber ich kann Ihnen vorschlagen, wir sprechen ganz kurz über Fußball, so 5 Minuten vielleicht. Und dann sprechen wir 5 Minuten nicht über Fußball und dann wieder 5 Minuten über Fußball.
Sie dürfen den Bogen aber auch nicht überspannen, weil ja. Sie haben letztes Mal schon ganz schön, Sie waren ganz schön hurtig bei der Sache.
Ja, das ist
Aber sagen Sie doch mal, was ist der nächste Text? Wir brauchen das ja jetzt nicht im Detail. En Detail.
Also wenn Sie da ein bisschen jetzt aufgeregt sind oder nervös oder so, es geht jetzt um, es ist ein sakraler Text, glaube ich zumindest. Hier steht Dialog mit der heiligen Kuh bei G und Maria bei G, genau. Und ich denke, das ist so ein sakraler Text von Swami Durcheinanda, einem Guru aus Hinterindien, übersetzt vom Autor aus dem Hinterindischen. Swami Durcheinanda mit Dialog mit der heiligen Kuh Maria bei G.
Okay.
Saug, du Sau, saug.
Stotter nicht.
Eine Melkmaschine kann das besser als du.
Mir fehlen halt auch die Zähne. Da schlabbert auch vieles über die Backen. Außerdem vertrage ich keine Milch. Deshalb bekommt mir Hafermilch besser.
Du vertust dich grad gewaltig. Ich bin kein Pferd. Und Pferde geben keine Hafermilch. Außerdem wehren die, wenn sie gemolken werde.
Da bist du nicht besser, du musst sogar.
Na, besser als ihr, wenn ihr Menschen eure Kinder die Brustwarzen leer saugen lässt. Wonach schmeckt die Menschenmuttermilch denn eigentlich?
Nun, etwas wüstlich. Aber genau daran erinnern kann ich mich nicht mehr.
Du scheinst überhaupt alles vergessen zu haben. Jetzt verirrst du dich sogar zu Menschenmännerpenisse.
Was du, Kuh, alles von uns Menschen so weißt.
Ich hab dich ja neulich bei uns im Kuhstall heimlich das Machen gesehen.
Du alte Spannerin, das geht zu weit.
Ja. Das ganze Thema etwas downstairs gesehen geht zu weit. Das kannst du in Bayern gar nicht vorlesen, im Radio Z.
Was glaubst du? Das werden wir sehen und hören. Wetten das?
Wetten das gibt's nicht mehr. Und jetzt saug mir noch mal die Milch aus dem Euter. Ich werd kalt da unten.
Okay.
Thank you.
Eisenbart.
Ja, was denn? Das war ein Dialog mit einer heiligen Kuh.
Mit einer heiligen Kuh.
Die heilige Kuh Maria bei
Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir das so weitermachen können.
Ja, doch. Also das, was hat sie denn jetzt schon wieder an dem Text gestört?
Das Ende. Das war doch frappierend.
Was war denn jetzt an dem Ende schon wieder verkehrt?
Ich weiß nicht, irgendwas hat
Ihnen kann man es heute auch nicht recht machen.
Ich wollte noch über was anderes reden, aber mir ist echt die Lust vergangen.
Sie wollten das Thema durchziehen mit Säugetiere und jetzt habe ich diese Texte hier mit Säugetieren. Ich hätte ja gern über ein anderes Thema geredet, ne? Soll ich es erwähnen?
Eisenbart,
soll ich es erwähnen?
Wir müssen, nein.
Soll ich mal über das Thema reden?
Nein, bitte nicht. Es ist auch vorbei jetzt. Die Sendung ist einfach, es ist eine absolute Katastrophe.
Das finde ich überhaupt nicht.
Jedenfalls, ich habe noch ein schönes Thema dabei und ich würde gern als letzten Themenblock, bevor wir den...
Also gut.
Also bitte, wir kommen thematisch jetzt von der heiligen Kuh.
Ja.
Kommen wir jetzt zu einem Kinderroman. Man hat im Nachlass, wir haben es heute mit den Nachlässen irgendwie, im Nachlass von Ottfried Preußler, den kennen Sie wahrscheinlich. Was halten Sie von Ottfried Preußler?
Ja, das ist durchaus schöne Kinderliteratur. Natürlich hat er sich alles wirklich ganz wild zusammengeklaut. Krabat zum Beispiel aus einer sorbischen Kindersage und natürlich Kasperle und Seppel. Oder das kleine Gespenst, kleine Hexe, hat er von sich selber.
Immer alles klein bei
hat,
ihm.
Weil er von sich selber geklaut hat, auch. Also, er hat sich gedacht, naja, die kleine Hexe war ein Erfolg, dann mache ich jetzt das kleine Gespenst, der kleine Vampir, das kleine Einmaleins. Der hat gar nichts gekannt. Aber es ist Literatur, die sehr gut ankommt bei den Jüngsten, bei den Kleinsten, bei den kleinen Rackern, die lesen das.
Haben Sie schon mal, haben Sie eigentlich Kinder?
Ich habe Enkelkinder.
Enkelkinder haben?
Ja.
Aber keine Kinder?
Nein, ich hab Enkelkinder.
Okay, ist ja auch wurscht. Oh. Haben Sie diesen Kindern auch schon mal was vorgelesen von Ottfried Preußler?
Nein, von Preußler nicht.
Der kleine Wassermann fällt mir gerade noch
kleine
ein.
Kleine Wassermann, stimmt.
Sie haben
das die kleine Raupe Nimmersatt.
Die war von jemand anders, glaube ich. So. Ich war ja lange Zeit, ich hatte ja mein Kinderbuch verlag eine Zeit lang.
Ach was.
Ja, und ich weiß, dass Ottfried Preußler, wenn der drauf stand und es musste das Adjektiv klein vorkommen,
ja,
dann ging das weg wie warme Semmeln.
Ja, der kleine Räuber Hotzenplotz zum Beispiel.
Zum Beispiel. Jedenfalls aus seinem Nachlass, ich wollte Sie eigentlich fragen, für welche Altersgruppe von Kindern Sie jetzt Räuber Hotzenplotz empfehlen würden. Weil es ist ja schon gewalttätig. Er hat eine Pistole, eine Pfefferpistole. Und schießt damit auch ab und zu auf Menschen. Das ist ja auch, wenn das ins Auge geht, das tut ganz schön weh.
Ja, aber das sind heutzutage sind da die Eltern immer so auf Vorsicht getrimmt. Wenn ich überlege, was uns damals vorgelesen wurde oder aufs Nachtkästchen gelegt wurde, wir mussten da die schlimmsten Sagen der Gebrüder Grimm lesen oder Marquis de Sade, die 120 Tage von Sodom oder so, das war damals unsere gute Nachtgeschichte, wo dann so die Leute aufgeschlitzt werden und dann weggeworfen oder auf den Kopf
im Nachlass von Ottfried Preußler. Was ist denn nur los mit dieser Sendung?
Also
ich habe Kopfschmerzen.
Auf den Kopf
im Nachlass von Ottfried Preußler wurde ein neuer Roman von Räuber Hotzenplotz gefunden.
Ja.
So. Und es geht darum, dass die zum Mond fliegen. Alle.
Ja.
Also die packen die Großmutter mit der Kaffeemühle ein.
Okay.
Die spielen kann, die Musik machen kann.
Ja.
Was ein wichtiger Sidekick ist heutzutage, Sie kennen es aus den Marvel-Filmen. Es muss immer jemand dabei sein, der immer eine Drehorgel spielen kann.
Nein.
Das ist in dem Fall die Großmutter mit ihrer Kaffeemühle.
Ja.
Der Räuber Hotzenplotz sagt: Los, Jungs, ich habe keine Lust mehr, euch zu überfallen. Wir klauen jetzt den Mond. Ich habe das gelesen und möchte an dieser Stelle eine kleine Review. Also, ja, Räuber Hotzenplotz packt die Oma ein und Kasperl und Seppel. Ach, so Namensverbindung nicht. Ich finde, manche Sachen sollte man einfach nicht machen. Also so Kasperl und Seppel, Tim und Struppi sind einfach sind Namen, die...
egal. Der Räuber Hotzenplotz jedenfalls
sie sind jetzt fliegt aber, mit sie denen. Sind jetzt
ja, ich möchte es jetzt wegmoderieren.
Frau Meisendraht.
Ja, lassen Sie mich kurz wir ausführen jetzt. Also die packen die Mondrakete. Ja. Klauen den Mond. Wir wissen alle, oder Kinder wissen ja alle, der Mond besteht aus Käse. Dann machen sie ein großes Fondue, essen den Hund von der Großmutter auf und tunken ihn in den warmen Käse rein. Und dann sagen sie Happy New Year und dann ist das Buch zu Ende. Ich finde, man hätte es nicht veröffentlichen brauchen. Aber gut, wer es mag, hier eine kleine ISBN-Nummer kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Aber ja, Sie können sich es mal anschauen im Buchhandel Ihres Vertrauens.
Ich spüre... Also verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen jetzt zu nahe trete, aber ich verspüre, dass Sie ein bisschen verstimmt sind jetzt. Dass Sie...
Ihre Menschenkenntnis, muss ich sagen, Chapeau.
Das
war toll, das haben Sie toll gemacht.
Das ist jahrelange Übung. Ich war ja in der ganzen Welt und habe Menschen studiert. Daher.
Ich dachte, Sie haben Literatur studiert.
Ja, ich habe natürlich, wenn man viel reist, dann sieht man viele Menschen. Man lernt ziemlich schnell, dass der Gesichtsausdruck, den Sie jetzt im Moment tragen, dass der für mich zumindest darauf schließen lässt, dass Sie pikiert sind, vielleicht sogar etwas erbost. Und ich wollte jetzt mal fragen, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder was ist denn los?
Ich habe einfach noch die Kuh. Es war die Kuh. Die hat mir den Rest gegeben. Ich sag's Ihnen.
Das tut mir
leid. Ich habe mich auch identifiziert mit dieser Kuh zuerst. Also als es losging, habe ich mich noch identifiziert. Und als es zu Ende war, war's. Das ist wie wenn man. Als Kind, wenn man mit dem Vater groß wird, und der Vater ist eine Figur, mit der man sich identifiziert, gerade ich habe mich mit meinem Vater sehr identifiziert, und wenn man dann merkt, dass es auf einmal doch nicht so ist, dass der Vater alles gut macht, das trifft einen dann wie ein Hammer aus Eis auf den Kopf. Man geht dahin und am Ende liegt man in einer Pfütze. In einer zumal sogar gelbfarbenen Pfütze. Und fragt sich, und das hat mich mit der Kuh, hat mich daran erinnert.
Das hat sie desillusioniert.
Richtig, es hat eine Figur vom Thron gestoßen und ich bin ja ein sehr empathischer Mensch. Ich weiß nicht, mir wurde Empathie attestiert von meinem Hausarzt. Meine Schwiegermutter hat mir auch gesagt...
Ich habe ja mal Empathie studiert in Riga. Da war ich für ein Semester in meiner Geburtsstadt und habe... ein Semester habe ich Empathie studiert. Aber letztendlich, Empathie studiert man immer, wenn man nicht aufhört, wach zu bleiben, die Augen und die Ohren offen zu halten. Und deswegen, ich möchte Ihnen jetzt hiermit ein Friedensangebot machen. Ich verspreche Ihnen, der nächste und letzte Text wird ganz gewiss auch Sie erheitern, wird Sie aufbauen. Denn wir haben uns einen Stand-up-Comedian aus Nürnberg geholt. Er ist es wahrscheinlich einer der talentiertesten Comedians, Stand-up-Comedians der jungen Generation. Und er wird uns vier Witze erzählen. Was halten Sie davon? Witze.
Ich hoffe, das ist wenigstens jetzt noch vielleicht so ein versöhnlicher Abschluss.
Das wird Ihnen gefallen.
Jetzt würde uns beiden auch, glaube ich. Unsere Sendung würde jetzt so ein versöhnlicher Abschluss, wo wir rausgehen und sagen, das war jetzt eine vielleicht Sendung mit Höhen und Tiefen, aber das Gute überwiegt am Ende.
Wollen wir vorher nochmal bekannt geben, was das Thema für die nächste Sendung ist?
Das können wir machen. Wir haben jetzt hinter den Kulissen, als das Lied von Pantera lief, hatten wir Zeit, weil wir nichts zu tun hatten, haben wir uns beraten.
und haben gesagt, was
das Thema ist Fußball.
Nein, das
ganz Thema ist frank nicht und frei komme ich raus mit dem Thema.
Nein, das Thema ist nicht Fußball, Herr Eisenbart, das wissen Sie doch ganz genau. Ich habe Ihnen das doch gesagt.
Mal versuchen vielleicht.
Es gibt ein Generalveto auch vom Intendanten dieser Sendung, also vom Hauptchefredakteur, und er hat mir gesagt, auch Sie haben recht, Frau Eisenbart, Sie müssen das nicht machen. Sie müssen nicht durch diese Hölle gehen.
Meißendraht, ja.
Durch die Fußballhölle. Nein, unser Thema ist ein politisches. Oder auch, weiß ich nicht. Ist es ein, ich habe Ihnen.
Sie, geht es um die Verwicklungen der FIFA in Fußballpolitik?
Seeblatter? Es geht nicht um Seeblatter. Es geht um. Ich sag Ihnen das Thema und auch den Autoren da draußen, die jetzt...
Ballsport generell.
Nein, nichts Ballsport. Hören Sie doch bitte auf jetzt. Bitte, ich bitte Sie inständig.
Gut.
Ich sag jetzt das Thema an für die lieben Autoren, die uns zuhören. Gerne auch von außerhalb, wenn wir Sie nicht angeschrieben haben. Sie können sich gerne bei uns melden und Texte einsenden. An eisenbartmeisendraht@gmx.de können Sie gerne, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben auf dem Tisch noch einen Text liegen, der zufällig passt zu diesem Thema, schicken Sie uns gerne Ihren Text.
Ja,
bis Mitte des Monats. Thema lautet: Haben Sie das verstanden, den Witz?
Ist das ein Trommelwirbel?
Danke.
Schön. Das ist
Thema,
das ist
lautet.
Schön. Ich mach mal mit.
Thema der nächsten Sendung ist Diäten.
Diäten.
Ein gutes Thema, finde ich. Habe auch ich mir ausgedacht.
Diäten.
So, und jetzt, Sie haben gesagt, Sie haben einen Stand-Up-Comedy-Text dabei.
Ja.
Ich hoffe, der bringt jetzt hier nochmal ein bisschen Schwung in die Sache.
Wissen Sie was? Das wird Sie jetzt aufheitern. Nach all diesen schrecklichen, schlimmen Texten kommt jetzt ein Text, der wird uns alle miteinander versöhnen. Und ich glaube, das ist der perfekte Schluss für diese Sendung. Hier ist Comedy Il Papa. Auf Wiedersehen, Frau Meisendraht. Viel Spaß mit diesem Text.
Hallo und herzlich willkommen zur Papa Comedy Show, heute über Säugetiere. Eine Prinzessin geht im Wald rein und auf einmal sieht sie einen Frosch. Und da sagt's: Ha, ich kenn dich. Du bist der Frosch, ich muss dich küssen, da wärst der Prinz, oder? Da sagt der Frosch: Nee, das ist mein Bruder, mir muss dann blasen. Ja. Und im Dschungel ist auf dem Baum eine notgeile Fliege und auf einmal läuft ein Elefant vorbei. Bum, 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 bum. Naja, da sagt die Fliege, den pack ich jetzt an. Und da geht's hinterm Elefanten. Der Elefant spürt natürlich nichts, ist klar, ne? Auf einmal läuft der Elefant weiter. Bum, 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 bum. Und der Kokosnuss fliegt auf den Kopf. Und der Elefant fängt das Schreien an. Die Fliege hinten: Leiden sollst du, leiden, leiden, leiden. Ja, und das Zebra geht spazieren und unterm Spazieren gehen sich der Pferd und er sagt: Du Pferd, was machst denn du eigentlich den ganzen Tag? Er sagt: Das Pferd, zieh dein Pyjama aus, dann zeig ich's dir. Ja, und die Mutter geht mit ihrem Kind spazieren und auf einmal sieht das Kind ein Esel. Und der Esel, wisst ihr ja nicht, das hat ja wirklich einen langen Apparat. Naja, und da sagt das Kind: Mama, schau mal, der Esel ist krank. Da sagt die Mutter: Scheiße, dass dein Vater nicht die gleiche Krankheit hat. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, wenn es heißt Papa Comedy Show.
Ja, also, das war jetzt der Text von Comedy Il Papa. Ich soll hier noch sagen, dass diese Sendung kann man natürlich im Podcast anhören und natürlich auch abonnieren auf den üblichen Seiten im Internet. Man kann auch auf iTunes gehen, wo man auch den Podcast abonnieren kann und die Folgen nochmal...
Aber eins sage ich Ihnen, wenn das nochmal vorkommt,
ja,
dann können Sie wirklich alleine machen.
Ich war... Gott.
Da brauchen Sie jetzt gar nicht so blöd zu gucken.
Man kann die Sendung auf iTunes mittlerweile finden. Da kann man die Folgen nochmal nachhören, runterladen, die schönen Beiträge nochmal hören und natürlich auch bewerten dafür.
Eins sage ich Ihnen: Das war der größte Fehler meines Lebens.
Nein, der zweitgrößte. Aber es war ein großer Fehler meines Lebens.
Nächsten Monat gibt's wahrscheinlich wieder Eisenbad und Meißendraht am 22. Juli 2018. Natürlich wie immer von 16 bis 18 Uhr auf Radio Z. Am vierten Sonntag, das ist der 22. Man kann uns auch...
So, und jetzt mach mal Schluss hier. Okay. Ruhe jetzt.